danken. Gott ist gut. Halleluja. Wir preisen den Herrn für seine Güte. Mein Thema heute ist, Gott allein weiß, was für uns das Beste ist. Gott allein weiß, was uns am gesündesten ist, am wohlsten ist, am aufbauendsten ist, ermutigend ist und so weiter. Ich muss euch aber vorne wegschicken. Ich weiß nicht, wo ich heute ende. Ich habe schon zweimal die Predigt umgeschrieben. Und selbst heute Morgen sogar, ich weiß immer noch nicht, wo ich enden werde. Ich werde irgendwo starten, aber Gott hat mal ein paar Sachen aufs Herz gelegt. Es kann sein, dass es einige unangenehme Wahrheiten sein werden. Aber wir brauchen manchmal so, dass wir gerüttelt werden und geschüttelt werden. Und dann Gott wird ein gerüttelt und geschüttelt Maß uns geben. Wir wissen also nicht immer, was uns das Beste ist. Ich weiß immer noch nicht, was auch für dich und mich das Beste ist. Denn seine Wege sind unerforschlich. Denn die Bibel sagt, die, die den Herrn lieben, alle Dinge dienen zum Besten. Auch die schlechten Dinge, nicht nur die guten Dinge. Und du sagst, das mag ich nicht. Nein, gerade das, was du nicht magst, da stecken die meisten Vitamine. Weißt du, Kinder mögen keinen Spinat. Oh, da ist alles drin. Spinat ist das Gesündeste, was es gibt. Okay, du kennst doch das Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge. Kennst du das Lied? So, zuerst will ich noch ein paar Ankündigungen machen, damit wir auch hier aktiv werden, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter des Wortes. Also pass auf, was du hörst. Pass auf, was du mitnimmst nach Hause, was du umsetzt auf deinem Nachhauseweg. So, ich möchte ganz herzlich einladen, ihr habt ja gesehen, wir haben die Klapperinstrumente da. Ich möchte euch Mut machen, bring alle Klapperinstrumente, die du zu Hause hast. Die sind zu Hause schlecht aufgehoben. Wir sollen in die Hände kommen und wir sollen singen und klatschen. Nicht bei jedem Lied, aber wir sollen einfach Gott loben und preisen. Also Melodieinstrumente auch. Triangel kann auch gebraucht werden. Also wir sollen... Ja. Also bring das mit, was du hast, denn wir wollen Gott loben und preisen. In meiner Bibel, im Alten Testament, weißt du, wir lesen Psalmen. Und wenn wir nachher unser Bibelstudium machen, bei den Psalmen, alles was Odem hat, lobe den Herrn. Verstehst du? Du musst was mitbringen. Pauken, Trompeten und Zimbeln und ach, was weiß ich. Bring alles mit zur Ehre Gottes. Und wir werden schon hinkriegen. Weißt du, wir improvisieren. Kinder Gottes müssen lernen, improvisieren. Weißt du, einfach wir machen's. Und Gott wird uns Gnade schenken. Wenn wir nichts machen, passiert auch nichts. Also ganz einfach, wir wollen etwas machen. Ganz besonders, also bring alle Instrumente mit, was du hast und setz es zur Ehre Gottes ein. Und vor allem komm auch selber dann mit. Dann ganz herzlich eingeladen für nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag haben wir zwei Gottesdienste, das heißt einmal den normalen Gottesdienst, da wird das Thema sein, mach was aus deinem Leben. Und wir sind schon dabei. Mach etwas aus deinem Leben. Weißt du, wir sollen die Freude ausdrücken irgendwo. Wir sollen irgendwie etwas gestalten, kreativ sein. Mach etwas aus deinem Leben und da fangen wir gleich an. So, und abends haben wir dann Gemeindebibelschule und da wird der Thessalonicher Brief sein. Der zweite Thessalonicher Brief. Ich möchte euch Mut machen. Studiert die Bibel. Das ist wichtiger wie Essen und Trinken. Studiert die Bibel. Das ist wichtiger als Fitness. Du brauchst geistliches Fitnesstraining. So, und da lernst du viel aus dem Wort Gottes. Weißt du, aus Mangel an Erkenntnis geht voll Gottes zugrunde. Die meisten Christen sind kaputt, weil sie die Bibel nicht verstehen. Oder sie verstehen es falsch. Deshalb haben der Papst früher gesagt, also man soll die Bibel nicht lesen, Laien sollen die Bibel nicht lesen, weil sie missverstehen. Deshalb, wir brauchen Anleitung. Wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Du hast hier etwas in der Hand, hast du eine Anleitung und gebrauch diese Dinge. Ich möchte dich heute ganz besonders auf den Hebräerbrief hinweisen. Eigentlich habe ich das etwas anders vorgehabt, aber den Hebräerbrief. Studier noch einmal den Hebräerbrief. Das ist für Menschen wie du und ich, der Hebräerbrief. Ganz wichtig, da steckt so viel drin, ich komme nachher noch darauf zurück. Dann am Mittwoch wird das Thema sein, hab Sieg über Depression und Entmutigung. Du solltest alles unter die Füße haben. Du bist geboren, Sieger zu sein und nicht Verlierer. Und nicht irgendwie einer, der davonläuft und fürchtet sich und zittert. Jesus sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, erschreck nicht und so weiter. Hab Depression und Entmutigung unter die Füße und du wirst jeden Tag 10-mal entmutigt. Nicht nur, dass du vergeben musst, sondern du wirst entmutigt. Da hörst was, da sagt dir jemand was Dummes und so weiter und das nimmst gleich zu Herzen. Du hörst so viel, aber du sollst nicht alles zu Herzen nehmen. So, du musst einen Panzer um dich herum bauen. Hab Sieg über Depression und Entmutigung. Dann am Freitag wird das Thema sein, wie fließt die Salbung Gottes? Weißt du das, wie Gott arbeitet? Samstag wird sein, was fehlt uns noch? Eine Frage. mach eine Testfrage. Was fehlt mir noch? Was brauche ich noch? Wo bin ich noch unterentwickelt, unterbelichtet oder wie auch immer? Und dann mach mehr aus deinem Leben. Okay, dann möchte ich nur hinweisen, dass wir Billy Smith von 14. bis zum 19. oder bis Montag haben. Billy wird von 19., ich weiß es nicht, ist wahrscheinlich falsch ausgedruckt hier oder irgendwie. Bis Montag, den 19. wird er da sein. Nicht bis Sonntag, sondern bis Montag, 19. Sonntag auch um 10 Uhr und um 19 Uhr. Viele Menschen sind durch seinen Dienst gesegnet worden und ich denke, ich freue mich. Er hat nur das verschoben, diese Evangelisation, weil er irgendwo in Österreich eingeschneit war und sagte, die ist jetzt hin und her zu fahren, ich muss wieder nach Österreich, Woche später. So, wir freuen uns, dass er da ist. Okay, Gott weiß, was dir am besten dient. Und auch für uns, dass wir manchmal Zeiten verschieben oder Dinge umwerfen und flexibel sind. Das hat alles Vor- und Nachteile. Du weißt gar nicht, warum. Und warum ich dreimal die Predigt umschreibe heute Morgen. Dann nehme ich die Bibelstelle und sage, nee, das lassen wir jetzt. Vielleicht die Leute, die da sein sollten, sollten das hören, sie sind nicht da oder haben schon im Traum geträumt, ich komme heute nicht in den Gottesdienst. Naja, und dann muss ich halt was anderes jetzt nehmen. Für die Leute, die nicht im Gottesdienst sind. Und die, die vielleicht zufällig hier sind, für die muss ich dann was anderes bringen. Okay? Also, pass auf, was du siehst, was du hörst, was das Beste für dich ist. Gott weiß das Beste für dein Leben. Er hat dein Leben entworfen, er hat einen Plan für dein Leben, er weiß das Allerbeste, er ist allwissend. Man muss Gott nichts vorbeten und vorsingen und vorsagen, er weiß das. Noch ehe sie bitten, will ich antworten. Wir müssen aber Gott keine Vorschriften machen. Herr, mach so. Er weiß, was das Allerbeste in unserem Leben ist. Das Allerbeste. Es gibt ein Auge, das alles sieht, und das ist das Auge Gottes, dem nichts entfliehen kann, der die Vergangenheit kennt von uns, die Gegenwart und die Zukunft kennt, der alle Dinge versteht, der weiß, warum, wieso, weshalb. Du stehst da und du verstehst Gott nicht. Und deshalb haben wir auch gebetet, den Herrn heute, Herr, ich liebe dich, auch wenn ich dich nicht verstehe, denn die Liebe Gottes ist es, was uns zurechtbringt. Die Liebe Gottes ist, was uns trägt. Gott ist allwissend. Er kennt also unsere Dinge, er weiß alles, er weiß jedes Wort, jede Handlung, er weiß das Verborgene, diese Hintergedanken, die Motive, die manchmal so dahinter stecken. Weißt du, wir sind manchmal so scheinheilig, aber hinten sind wir bissig und voller Bosheit. Oder umgekehrt, wir sind grantig oder sehen traurig aus, aber innen drin haben wir ein weiches Herz. Weißt du, Gott sieht die Motive und nicht alles, was so grimmig aussieht. Mancher Hund ist so bissig, aber das ist ein ganz lieber Kerl. So, wir sollen also nicht gleich immer aufs Gesicht schauen, und also wie, was für eine Stimmung du hast. Gott, schau die Urstimmung in deinem Leben. Und die Urstimmung muss immer Jesus sein. Kein Mensch kann Gott begreifen, er ist unerforschlich, versuch also nicht Gott zu verstehen. Weißt du, das ist genauso die gleiche Dummheit, als wenn du ein Loch graben würdest und den Ozean ausschöpfen möchtest. Und sagst, das fülle ich jetzt alles da. Ich will Gott verstehen. Du kannst Gott nicht verstehen. Gott versteht dich, aber du nicht Gott. Und vergiss das ganze fromme Zeug. Herr, ich will dich verstehen, mehr verstehen. Du kannst Stück für Stück besser den Herrn erkennen, indem du mit ihm lebst und wandelst und erlebst. Gott ist und bleibt ein Geheimnis für uns und alles, was er tut und macht und schafft, ist ein Geheimnis. Alles, was du erlebst in deinem Leben, ist ein Geheimnis. Du sagst, warum passiert mir das, was gerade passiert? Warum wird mein Sohn überfahren? So wie wir hier es gehört haben. Weißt du, seine Gedanken sind nicht Gedanken des Leides. Gott will was sagen. Gott spricht zu uns, auch durch Unglück und Katastrophe, durch Lottogewinn auch. Und Gott spricht durch alles Mögliche, durch Heilung, durch Versagen, durch Fallen. Psalm 25, Vers 4, da betet der Psalmist, Vers 4 und 14, lass mich deine Pfade sehen, Gott. Lass mich deinen Weg sehen. Lass mich deinen Weg erkennen. Herr, du weißt, was das Beste für mich ist. Lass mich deinen Weg sehen, wie eigentlich weitergehen soll. Herr, lehre mich deine Wege, betet er weiter, dieser Mann Gottes hier. Es geht um die Gegenwart Gottes in unserem Leben, dass Gott gegenwärtig ist. Dass ich spüre, der Herr ist da. Und wenn der Herr da ist, wird alles gut werden. Wenn der Herr da ist, wird alles gut werden. Da musst du dir keine Sorgen, keinen Kummer machen. Herr, lehre mich deine Wege, lehre mich deinen Lebensstil. Lehre mich deine Pläne, wenigstens irgendwie zu erfassen und mich dabei einzubringen, zu integrieren in deinen Plan. Was willst du von mir, Herr? Und ich sage dir, was Gott will. Gott will nicht, dass du großer Evangelist wirst oder Pastor oder was weiß ich, Scheinheiliger oder Heiliger oder Papst. Weißt du, was Gott will? Dass du ein Heiliger wirst, dass du die Heiligung erlebst, dass du verändert wirst, dass Gott etwas Neues aus dir macht, eine neue Schöpfung. Gott will einen ganz neuen Planeten und der heißt Matutis. Oder deinen Namen, setz deinen Namen ein. Gott will eine ganz neue Welt, eine ganz neue Kreation. Also ist ein Geheimnis. Du musst die Geheimnisse Gottes, die von der Ewigkeit her sind, erfassen. Das Geheimnis des Herrn, steht in der Bibel immer wieder, ist für diejenigen bekannt, die ihn fürchten. Das Geheimnis des Herrn ist denen bekannt, die ihn fürchten, die Respekt vor ihm haben, die Gottesfurcht haben. Und Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang nach der Bibel. Weißt du, die erfahren, je mehr Respekt du vor Gott hast, Ehrfurcht vor Gott hast, Herr, ich liebe dich, desto mehr erfährst du die Geheimnisse deines Gottes. Und die großen Geheimnisse. Und eines der großen Geheimnisse, und da möchte ich heute zuerst mal einsteigen, ich weiß nicht, wo ich aussteige. Aber zuerst mal einsteigen, eines der großen Geheimnisse Gottes ist die Gemeinde Jesu. Eines der großen Geheimnisse ist die Gemeinde Jesu, nicht Israel und nicht das Judentum und nicht das Heidentum und nicht wir, uns, mich und dich. Nein, das große Geheimnis Gottes ist Jesus und die Gemeinde. Jesus und die Gemeinde. In Römer Kapitel 16, ich fange mit diesem Geheimnis an, Römer Kapitel 16, Vers 25 bis 26, da heißt es, Ehre sei dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben, gemäß meinem Evangelium und der Botschaft von Jesus, gemäß der Offenbarung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war. Ja, noch kein Prediger gepredigt, kein Prophet geweissagt und kein Lehrer gelehrt. Unausgesprochen war vor Ewigkeit. Jetzt aber durch die prophetischen Schriften und durch den Heiligen Geist kundgemacht wurde, allen Heiden, und damit auch alle Heiden zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen und geführt werden können. Gott hat ein Problem. Er hat den Propheten des Alten Testamentes das nicht offenbaren können. Die hat das nicht verstanden, denn sie waren immer auf Israel fixiert, auf Tempel fixiert, auf Jerusalem fixiert. Die hätten das nie begriffen, wenn der Herr ihnen plötzlich gezeigt hat, da gibt's noch was. Die Gemeinde Jesu. Sie haben gedeutet, da ist irgendetwas, was wir nicht wissen, eine Schlucht, ein Tal dazwischen. Irgendetwas ist es, ein Geheimnis. Die haben es nicht gewusst. Und Gott hat den Propheten im Alten Testament nicht alles gezeigt. Auch wenn sie lieb und nett und geistlich waren und voll Power waren. Sie haben nicht alles gesehen. Erst der Johannes auf der Insel Patmos sieht das Ende des Geheimnisses Gottes. Was Gott wirklich vorgehabt hat. Also, wenn du die Wahrheit erfahren möchtest, fang an, die Offenbarung zu lesen. Und dann siehst gefallenes Babylon, gefallenes diese Welt. Und Gott hat sein Reich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Das passiert in der Offenbarung, in der Apokalypse. Das hätten die Propheten damals gar nicht verkraftet, kein Priester. Damit hätten sie nichts anfangen können. Und das hätte auch niemand gedient. Die wären alle verrückt geworden, wenn sie das alles gesehen haben. Da ist noch was. Wir sind nicht die Letzten. Da ist noch was. Die wären verrückt geworden. Und darum hat Gott ihnen ihre Augen gehalten, dass sie das nicht erkannten. Die Gemeinde. Ein Geheimnis. Das große Geheimnis Gottes ist die Gemeinde. So wie wir hier heute Morgen zusammensitzen und in der Ewigkeit noch viel mehr zusammensitzen werden. Die Gemeinde Jesu, das ist das große Geheimnis. Erst durch Jesus ist die Gemeinde offenbart worden. Ich will, und als Jesus auf dieser Erde war und die Apostel lebten, war noch nicht die Gemeinde. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Erst mit Pfingsten kam die Gemeinde ins Dasein. Und als er sagt, ich will meine Gemeinde bauen, weißt du, da hat etwas angefangen, das bis heute noch nicht fertig ist. Und deshalb, wenn du eine vollkommene Gemeinde suchst, du bist hier auf dem Holzweg. Die gibt es nicht. Und wir werden nie und nimmer eine vollkommene Gemeinde sein. Die Vollendung wird erst kommen, wenn Maranatha, unser Herr, kommt. Dann wird es die vollkommene Gemeinde geben, die nach der Entrückung. Israel war nicht der letzte Akt Gottes. Vergiss es, halte dich nicht da auf zu viel. Israel war nur ein Versuch Gottes, aber kein Endakt. Erst die Gemeinde ist das Letzte. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 26 bis 27, er sagt, ich diene der Kirche, der Gemeinde durch das Amt, das Gott mir übertragen hat. Gott überträgt Ämter, Gott gibt Aufgaben. Und Paulus sagt, ich habe ein besonderes Amt hier, damit ich euch das Wort Gottes in seiner Fülle verkündige. Bisher war das Wort Gottes nur halb, drei Viertel. Aber jetzt kann Paulus die Fülle des Wortes verkündigen. Und ich sage euch jenes Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Generationen, auch Abraham hat keine Ahnung gehabt. Weißt du, der Abraham hat nicht einmal Ahnung gehabt vom Tag Jesu. Der würde jubeln, jauchzen und hüpfen, sogar wie der Johannes im Mutterleib. Der würde springen, wenn er einen Tag sehen würde, was ihr seht, hier sagt Jesus. So, also, auch Generationen war es verborgen. Jetzt aber wurde es seinen Heiligen offenbart. Gott wollte ihnen zeigen, wie reich und herrlich dieses Geheimnis unter den Völkern ist. Jesus Christus, der Messias, ist unter euch. Er ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Praktisch, Gott hat durch Jesus etwas aufgerissen. Der Vorhang ist zerrissen und jetzt kannst du durchschauen bis ins Allerheiligste. Und Kolosser Kapitel 2, ich gehe ganz schnell, weil ich die Bibelstellen loswerden will. Du kannst mit der Bibel nicht streiten nachher, wenn du willst. Ja, denn weißt du, die Bibel muss uns richten, nicht Menschen. Die Bibel muss uns richten. Das Wort Gottes muss uns korrigieren. Nicht Menschen und nicht der Pastor. Aber ich will das nur loswerden hier und meine Schuldigkeit getan haben. Kolosser Kapitel 2. Dadurch, also durch dieses Geheimnis, durch diese Offenbarung, was er den Kolossern schreibt, dadurch sollen alle, die an Jesus Gläubige sind, getröstet werden. Sie sollen in Liebe zusammengehalten werden, um die tiefe und reiche Einsicht zu erlangen und das göttliche Geheimnis zu erkennen. Weißt du, wir sind hier, das göttliche Geheimnis zu erkennen. Und was ist es? Die Gemeinde. Lass uns zusammen sagen, die Gemeinde. Also, wach auf. Wach auf und denk nicht, ich bin das Wichtigste oder sonst was. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht zerstören. Die Gemeinde hat die größte Verheißung in dieser Welt. Jesus ist das größte Geheimnis Gottes, das ist mal die eine Seite. Aber Gott hat die Gemeinde geschenkt. Und durch Jesus hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Und der Heilige Geist ist der Baumeister der Gemeinde. Menschen, und da will ich jetzt noch ein paar Sachen sagen. Weißt du, vielleicht schmeckt es dir jetzt im Augenblick nicht. Aber ich möchte dir die Wahrheit sagen. Ich weiß nicht, wie lange ich dir predige oder wie lange du mir zuhörst oder wie lange du da bist oder was auch immer, weiß der Kuckuck was. Mich interessiert das alles nicht, aber ich möchte dir die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, Jesus ist das große Geheimnis Gottes und der Herr redet durch die Gemeinde zu uns. Der Herr wirkt durch die Gemeinde zu uns. Der Herr heilt durch die Gemeinde. Ist jemand krank? Jakobus 5, kannst nachlesen. Er wirkt durch die Gemeinde. Weißt du, wenn Gott redet, dann will er uns begegnen. Und wer Jesus nicht annimmt, und jetzt ist was Knallhartes, was ich sage, wer Jesus nicht akzeptiert, der ist ein Blindgänger, ein Blindgeborener, Ahnungsloser, unterbelichtet. Egal, wie fromm er ist, wie religiös er ist, wer Jesus nicht hat, der hat nicht das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes frei macht, der ist frei. Also, mit Jesus steht und fällt alles. Egal, wie fromm die Menschen sind. Evangelium von Jesus, das ist das große Geheimnis. Paulus sagt, mir wurde die Gnade geschenkt, dass ich euch das Evangelium von Jesus predige. Nicht Pharisäertum oder sonst was. In Kolosser Kapitel 4, Vers 3 betet er und schreibt, betet für uns und bittet um Fürbitte. Bittet für uns, damit Gott uns eine offene Tür für sein Wort, uns das Geheimnis Christi auftut, damit wir predigen können. Dafür leide ich, dafür bin ich im Gefängnis. Dafür geht's mir so schlecht. Weißt du, bete, dass ich eine offene Tür habe, dass Menschen begreifen und erfassen, was ist das Geheimnis Gottes. Du bist hier, um ein Geheimnis zu entdecken. Epheser 3, Vers 3 bis 5, da heißt es auch, durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis Gottes mitgeteilt. Verstehst du, was geht? Du sollst die Geheimnisse Gottes erfahren. Dann bist erst richtig Christ. Erst wenn du begriffen hast, was ist das Geheimnis Gottes. Das ist viel mehr als nur, ich glaube an Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Geheimnis Gottes ist viel, viel, viel mehr. Durch eine Offenbarung wurde mir das Geheimnis mitgeteilt, das ich schon soeben euch kurz mitgeteilt habe. Lest da die Verse davor, was er da schreibt. Also ich habe das kurz mitgeteilt. Wenn ihr das lest, könnt ihr sehen, welche Einsicht in das Geheimnis Christi mir gegeben worden ist. Weißt du, Paulus schreibt so viele tiefe Briefe. Und Jesus, als er predigte, er sagte, ich kann alles gar nicht ertragen, Leute. Erst wenn der Heilige Geist kommt, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Dann werdet ihr alles verstehen. Ihr müsst jetzt euch alles gar nicht merken. Der Heilige Geist wird euch die Augen öffnen. Und hier schreibt er auch, guck mal, gerade hier in dem Epheserbrief, welche Einsicht Gott mir in das Geheimnis Christi geschenkt hat. Es gibt ein Geheimnis Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es gibt ein Geheimnis Christi. Und es gibt auch sogar, wenn du die Bibel studierst, ein Geheimnis des Heiligen Geistes. Also, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da gibt es Geheimnisse in der Bibel. Die Bibel ist voll, das Neue Testament sehr voll, lüftet ein Geheimnis nach dem anderen. Im Alten Testament wusste der arme Moses nicht einmal, wie soll ich beten? Herr, wer bist du? Wie soll ich dich benennen? Ja, ich bin der, ich bin und der, ich darf sein werde und ich bin der ewige, daseinende Gott. Verstehst? Der hat keinen Namen. Und die Juden haben keinen Namen, keinen richtigen Namen für Gott gehabt und die trauen sich den Namen nicht auszusprechen, weil sie sagen, ich möchte mich nicht versündigen, ich weiß nicht einmal, wie Gott heißt. Deshalb kann man Gott auch gar nicht beschreiben und schildern, wie er ist. Paulus sagte, mir wurde dieser Name geschenkt oder dieser Begriff oder dieses Geheimnis geoffenbart. Wo war das? Auf dem Weg nach Damaskus. Als er im Staub lag, da wurde Jesus ihm offenbart. Da hat der Heilige Geist ihm das Geheimnis mitgeteilt. Da zerbrach dieser fromme Pharisäer, der immer stolz war auf seine Abstammung, stolz war auf seine Ausbildung, stolz war, ich war beim Professor Gamaliel, was ich alles gelernt habe. Und er war wirklich ein weiser Mann. Weißt du, und mir hat Gott das Geheimnis offenbart. Und David sagt, er macht uns seinen Bund kund. Weißt du, der plötzlich entdeckte, da gibt's noch mehr als Israel, Tempel, hohe Priester und der ganze Kult und die ganzen Zeremonien. Das, was im Hebräerbrief sich niederschlägt, es ist etwas Geheimnis, etwas Internes, etwas Inneres, etwas, was ein normaler Sterblicher gar nicht erfährt, es sei denn, du begegnest Jesus. Und wenn du Jesus begegnest, plötzlich gehen Fenster und Türen auf. Und plötzlich merkst du diese verborgenen Dinge, plötzlich er betet. Weißt du, das ist gewaltig, was da drin steht. Wir überlesen das, siehe, er betet. Juden sind Weltmeister im Beten. Aber jetzt hat er endlich mal vernünftig gebetet, endlich aus dem Herzen gebetet und als ein Suchender, Gottsuchender gebetet. Nicht nur etwas runtergeleiert, jetzt hat er gebetet aus Furcht vor Gott. Was ist mit mir passiert? Weißt du, wo bin ich jetzt hingeraten? Jetzt begreift er etwas. Und das war, was Ananias das Zeichen gab. Siehe, er betet, mach dir keine Sorgen. Menschen, die beten, die beißen nicht. Die sind anständig, mit denen kann man es umgehen, die werden dir nichts tun. Geh, Ananias, das ist nicht schlimm. Anders kommt man nicht zur Erleuchtung, es sei denn, man kommt runter von seinem hohen Ross und man erkennt die Gnade Gottes, du, nicht meine Religion, sondern die Gnade Gottes. Alles, was ich bin, bin ich allein aus Gnaden und nicht, dass ich jemand rühme. Und dieser Saul von Tarsus merkt, meine fromme Erziehung, mein Religionsunterricht, meine Konfirmation, meine Beschneidung, die ganzen frommen Übungen und so weiter, das ganze Pharisäertum, ich kann damit nicht vor Gott bestehen. Ein Geheimnis. Weißt du, dieses Geheimnis, plötzlich gehen die Augen. Ja, damit kann ich nicht in den Himmel kommen. Nur dieser Buchstabe, das Gesetz. Und erst als Saul auf der Straße von Damaskus pleite war, geistlich, religiös, erst als er seine ganzen frommen, blöden Dokumente in den Müllhaufen schwarf und sagte, ich verzichte, ich brauche keine Schriften mehr von hohen Priester. Jetzt, die haben mir nichts gebracht. Und als er das... alles, was die hohen Priester ihm geschrieben haben, als Mist achtete, erst dann konnte er Christus gewinnen. Als Kot, ich achte alles für Kot, das ist ein bisschen ein anderes Wort für Mist. Erst dann ging ein Licht auf, erst dann fing sein Leben an, erst dann bekam er vor Gott Respekt. Siehe, er betet. Und was hat er gebetet? Herr, bist du, wer bist du? Und ich bin Jesus, den du verfolgst. Und plötzlich, er, der die Leute gezwungen hat, Jesu Namen zu lästern und den Namen Jesu ausradieren und auslöschen wollte und im Dienst der Pharisäer war und hohe Priester, weg mit diesem Jesus, wir wollen ihn nicht haben, ist nicht einer von uns. Und plötzlich, dieser Jesus steht vor ihm, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und als er den Namen Jesus vom Himmel hörte und begriff, den er vorher verlästerte und verhöhnte und verspottete, wo geht der scheinheilige Pharisäer in die Knie und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Erst dann, weißt du, und erst dann, wenn Jesus sich vom Himmel dir und mir offenbart, werden wir erst gerettet. Nicht, wenn wir Konfirmanden und Religionsunterricht haben oder irgendwas anders. Erst dann, wenn Gott uns die Augen öffnet, Jesus steht da vor dir, dann fängst du an zu winseln wie Saul von Tarsus. Oh Gott, was muss ich jetzt tun? Nur durch Gottesfurcht kommen wir zu Gottes Erkenntnis. Wenn Gott uns begegnet, dieser dreimal heilige Gott, da wird auch dieser stolze Pharisäer Saul von Tarsus demütig und klein. Und jetzt kommt ein einfacher Christ, ein einfacher Bruder in Christus und sagt, lieber Bruder Saul, du siehst, so wird man Geschwister, so wird man Familie Gottes, wenn der Herr einen demütigt, wenn der Herr einen führt, wenn der Herr zu einem redet. Und je kleiner wir werden, desto mehr fürchten wir Gott. Und desto größer ist die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Desto mehr kann sich Gott in unserem Leben offenbaren. Mehr Geheimnisse. Und Paulus ist ganz klein geworden. Weißt du, wie klein er wurde? Dieser fromme Pharisäer. Dieser konservative, orthodoxe Jude. Weißt du, wie fromm er wurde? Ich bin der größte Sünder. Der allergrößte. Ich bin der Schlimmste. Sag mal das von deinem Leben. Die lachen dich alle aus. Die nehmen dich nicht mehr für voll. Ich bin der größte Sünder. Sag doch noch einem religiösen Menschen, ich bin der Schlimmste, der Verdorbenste, der Verfahrenste. Aber das sagt er. Ich bin der schlimmste Sünder. Wenn das einer liest, dann sagt er, Bruder, was willst du mir erzählen? Aber und das sagt er nicht einmal, das sagt er sogar vor hohen Persönlichkeiten. Das sagt er vor Könige und bekennt, ich war ein Eiferer für das Gesetz, aber ich war ein Sünder. Bis er das Geheimnis erkannte. Je weniger wir von Jesus wissen, desto unerfahrener sind wir, desto schwächer sind wir, desto ärmer sind wir. So das Geheimnis. Und dann Epheser 3, Vers 8. Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, mir, den Kleinsten. Er war nicht nur klein von Statur wahrscheinlich, aber auch geistlich fühlte sich so. Mir, den Geringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade geschenkt, das Evangelium, den ursprünglichen Reichtum Christi zu verkündigen und zu enthüllen, wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist. Wie jenes Geheimnis Wirklichkeit geworden ist, wie Jesus Wirklichkeit geworden ist. Er hat nicht erzählt von Jungfrau Maria und Bethlehem und Nazareth und hohen Priester und so weiter. Paulus hat nichts von diesem irdischen Jesus was gesagt, aber von der göttlichen Wirklichkeit, die ihm offenbart worden ist. Weißt du, und deshalb sagte er, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern wir kennen Christus nach dem Geist. Da ist etwas passiert in seinem Leben. Weißt du, Gott hat uns so viel zu geben. Und er hat das Beste. Und das Beste, was Gott uns geben kann, ist Jesus. J-E-S-U-S. Und du bist in einer Welt versetzt. Einer neuen Welt, einer anderen Welt, einer ewigen Welt. Mir hat er jenes Geheimnis anvertraut. Und das von Ewigkeit her von Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. Mir wurde das vor Ewigkeit, das uralte Evangelium. Es gibt etwas Uraltes, das bis dato die Menschen nicht gewusst, nicht geahnt haben, bis Paulus das vom Herrn beschenkt hat. In 2. Korinther 12 beschreibt er, wie das der liebe Gott gemacht hat. Er erzählt von seinen Offenbarungen. Weißt du, wenn jemand von Offenbarungen spricht, mir ist der Herr erschienen. Das kann jeder sagen und keiner kann es beweisen. Aber dann sagt er, weißt du, guck mal, wie der Paulus beschreibt seine Gotteserfahrung. Ich weiß nicht, war ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch? Ich weiß gar nicht, wo ich war. War ich vielleicht auf der Insel? War ich auf dem Schiff? Weiß gar nicht, wo war. Aber mir hat Gott unaussprechliche Dinge gezeigt. Lies 2. Korinther 12. Da beschreibt er, was kein Mensch gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Mir kleines Würmchen, Saul von Tarsus, mir hat er das gezeigt. Mir ist er begegnet. Ich habe es gar nicht verdient. Und gerade weil ich nicht verdient habe, deshalb hat er mir was geschenkt. Weil ich es nicht hatte und ich glaubte zu haben und nicht hatte. Mir hat es dieses uralte Evangelium geschenkt, diese Offenbarung. 2. Korinther 12, lies mal durch zu Hause. Gott begegnet uns in allen Dingen. Selbst in Dingen, was wir bereits kennen und Dingen, wo wir nicht kennen. In Dingen, vor denen wir vielleicht weglaufen wollen oder dagegen ankämpfen. Das darf nicht wahr sein. Und je mehr du gegen etwas ankämpfst, das nicht wahr sein darf, desto wahrer ist es. In aller Liebe. Ich will dir ein paar Wahrheiten rüberbringen, was ich in 40 Jahren Seelsorge und Dienst am Menschen erlebt habe. Weißt du, je mehr einer dagegen ankämpft, desto mehr ist er reif für das ewige Leben, für Gott, für die Herrlichkeit, für den Dienst. Schick jemand anders, mich nicht. Und der Herr sagt, niemand bleibt mehr übrig, jetzt bist du. Ich habe alles schon ausgewürfelt, ausgelost, jetzt bist du. Ja, aber Herr, ich habe eine schwere Zunge. Ja, egal, ich werde die Zunge schon leicht machen. So, je mehr wir versuchen, etwas abzuschütteln, desto mehr müssen wir das haben. Weißt du, Gott zeigt uns. Gott hat nämlich das Beste für uns vorbereitet. Und das Beste ist, wenn du nicht willst, wenn dein Fleisch nicht will, wenn der alte Adam, die alte Eva es nicht wollen, dann ist es soweit. Dann ist es soweit, dass du einsteigen darfst. Dinge, die du bekämpfst. Dinge, die du nicht wahrhaben willst. Dinge, die du verleugnest. Ja, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ganz einfach. Verstehst du? Jahrelang kämpft er. Macht Unsinn und Blödsinn am laufenden Band. Gott begegnet uns in Situationen, nicht wo wir schon was gelernt haben, sondern wo wir noch nichts gelernt haben, wo wir noch nichts erfahren haben. Ganz neu. Wer bist du? Aber so habe ich dich noch nie kennengelernt, Herr. Weißt du, Gott begegnet uns in Sachen, was wir verdrängen. Jahre, Jahrzehnte. Du hast vielleicht etwas Jahrzehnte verdrängt in deinem Leben. Und jetzt kommt es hoch. Und jetzt kriegst du Depression oder Traurigkeit oder was weiß ich. Die Dinge kommen hoch, damit die bearbeitet werden. Er begegnet uns im sichtbaren und verborgenen Dingen, in allen Dingen. Gott arbeitet so langsam, gemächlich, seine Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Weißt du, in Lektionen, die du schon durchgenommen hast und in Lektionen, die du noch nicht durchgenommen hast. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Aber das darf doch nicht vom Herrn sein. Weißt du, Gott geht neue Wege, auch Dinge, was du noch nie erlebt hast. Wenn Gott dich da aus diesem Slum rausholen will und möchte, dann macht er alles möglich. Wenn ich jetzt so dein Zeugnis noch weiter hören würde und weiter verfolgen würde, dann würde ich sagen, guck mal, was der Heiland alles getan hat. Die wollte alles nicht. Aber Gott wollte alles. Und Gott hat dann gelenkt. Gott ist der Schachspieler, der dann die Figuren so platziert, dass ihr nichts anderes übrig bleibt als jetzt nur noch diesen Zug. Schachmatt bist du dann vielleicht. Aber bei Gott geht's weiter. Gott sagt, sucht mich und dann werdet ihr mich finden. Sucht mich, seid offen, seid ehrlich für mich und so weiter. Gott hat sich verborgen und ich sage dir auch, warum er sich verborgen hat, damit kein Schmutzfink, kein Unreiner ihn findet, kein Gottloser ihn findet. Gott hat sich verborgen, damit die Unreinen nicht einfach sich an ihm versündigen. Und Gott ist nur bei denen, die Salbung haben, die den Geist Gottes haben, mit schrägen, verdorbenen Leuten macht Gott kein Geschäft. Er macht mit Pharisäern kein Geschäft. Guck mal, hat Jesus irgendeinen Pharisäer gebraucht als seinen Apostel? Keinen. Und der eine, der dabei war, wahrscheinlich aus Judäa, das war Judas Iskariot und der hat sich aufgehängt. Der war unbrauchbar, weil er was anderes in seinem Herzen hatte. Seine Motive waren nicht rein. Er erlaubt nicht, dass seine wahren Kinder mit diesen komischen Leuten, diesen Pharisäern paktieren und so weiter, mit ihnen nichts zu tun haben. Weißt du, Gott nimmt Menschen manchmal weg von unserer Seite und wir sind traurig und böse und sagen, lieber Gott, also der war so nett und so lieb und der ist jetzt weg. Warum muss das sein? Weißt du, du verstehst Gottes Wege nicht. Gott will nicht dich runterziehen. Du bist schon unten, tief genug unten. Weißt du, Gott will dich aufwärts bringen und nicht abwärts. Weißt du, und die können dir nichts geben, die nehmen dir das noch. Gott weiß, was für uns das Beste ist. Darum löst er uns rechtzeitig von schwachen Menschen. Damit löst er uns rechtzeitig von schwachen Menschen. Im Englischen klingt das viel, viel besser und viel schöner. Die Schwachen löst er uns von den Schwachen. Damit wir nicht noch schwächer werden. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Also, die Schwachen löst er. Er löst dich von den langweiligen Leuten. Den Passiven und den Faulen. Und so weiter. Weißt du, für mich war Strafarbeit. Mein Vater hat immer Strafarbeit gehabt. Ich musste in den Keller gehen und Kartoffeln aussortieren. Im Winter. Weißt du, die faulen Kartoffeln raussortieren. Dann hat er gesagt, eine faule Kartoffel steckt alle anderen Kartoffeln an. Die faulen Kartoffeln raussortieren. Und das ist, was der liebe Gott macht. Er sortiert die faulen Kartoffeln aus der Gemeinde raus. Tut mir leid, was ich sage, aber es ist hart. Aber ich möchte das Geheimnis Gottes dir verkündigen heute. Wie arbeitet Gott? Er holt die faulen Kartoffeln aus deinem Leben raus. Weißt du, deiner Verwandtschaft, deiner Freundschaft. Er sagt, ja, die rufen mich nicht mehr an. Jemand hat sich bei mir beschwert, ja, die telefonieren nicht mehr mit mir. Habe ich gesagt, sei doch froh, dass sie nicht mit dir nicht mehr telefonieren. Danke Gott, dann hast du keinen Ärger mehr. Gott verschont dich. Habe ich das noch nicht gesagt? Weißt du, Gott verschont es, wenn die Leute nicht mehr anrufen, die verschlafen da oder was, oder wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, du bist zu fromm für sie, zu heilig. Darum löst Gott dich von negativen Menschen. Oft fragen wir uns, warum passiert das so? Gott will nicht, dass wir von ihnen mitverdorben werden. Kommt raus, damit ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, heißt es in der Bibel Gottes, im Wort Gottes. Du sollst dein Grab nicht bei den Ungläubigen finden, sondern du sollst mit Jesus leben und die Werke Gottes verkündigen. So, das ist biblische Wahrheit und Evangelium. Im Psalm 1 steht drin, sitzt nicht, wo die Spötter sitzen, wo die Lästermäuler sitzen. Sitzt nicht da, wo die Spötter sitzen. Dieser Psalm ist so ein heiliger Psalm, so ein wichtiger Psalm. Weißt du, du möchtest Psalm 150, lobe den Herrn, meine Seele und so weiter. Aber lies mal Psalm 1 zuerst mal mit dem Herzen. Und du kannst nicht Psalm 150 erst lesen oder andere schönen Psalmen, wenn du Psalm 1 nicht begriffen hast. Sitzet nicht und du kannst nicht singen und Gott loben und preisen, wenn du noch bei Psalm 1 bist und Psalm 1 noch nicht durchgemacht hast und durchgearbeitet hast und es nicht ein Teil von dir ist. Sitze nicht, wo die Lästermäuler sitzen. Gott selbst entfernt dich von diesen bösen Buben. Steht da für die Mädels natürlich in der Bibel mal, wenn dich die bösen Buben locken, in Sprüche. So, also, aber hier, sogar der Teufel lockt die Christen, die sind auch verführbar, manipulierbar. Er sortiert aus, er macht es, er beschneidet uns, er weiß, was für uns richtig und schlecht ist. Weißt du, warum hat Gott den einen lieb und den anderen nicht so lieb? Warum erlebt der andere nicht? Warum wird der eine entfernt und so weiter? Gott weiß die Hintergründe. Gott weiß die Hintergründe. Was einer nicht weiß, das weiß der liebe Gott. Gott weiß die wahren Hintergründe, warum das so ist. Und warum der Mensch, warum Gott sagt jetzt, ich habe genug Gnade geschenkt, ist es aus, der Zug ist abgefahren. Die Frage ist, die ich mir immer wieder gestellt habe im Dienst als Pastor, kann Gott auch mal unbarmherzig und gnädig sein, kann sagen, Ausschluss, brauchst nicht mehr bemühen, ist es dahingegeben. Im Römer, sogar im Neuen Testament steht auch dahingegeben. Es gibt also die Bezeichnung dahingegeben. Weißt du, Menschen haben Gott belogen vielleicht, beleidigt, bewusst. Gott belogen. Ja, aber wo haben wir das getan? Naja, okay, denk darüber ein bisschen nach. Sie haben Gott beleidigt und belogen. Denk an Ananias und Sapphira. Weißt du, da bringen sie, und das ist diese milde Gabe. Oh Herr, wir geben dir. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Sie haben Gott belogen und den Heiligen Geist belogen. Was vorgespielt, übertrieben oder untertrieben. Mir ist egal, was du daraus rausmachst und rausliest. Also auf jeden Fall, sie haben so getan und sie sind tot umgefallen. Weißt du, sei froh, dass das nicht bei uns passiert. Was glaubst du, was die Bildzeitung schreiben würde? Wenn da Paar beim Opfergang oder Opferung tot umfallen würden. Also der Pastor, der muss ins Gefängnis. So, man ist sowieso mit einem Fuß im Gefängnis. Also, die haben Gott belogen. Aber nur der Heilige Geist hat die Hintergründe gewusst. Keiner in der Gemeinde. Die haben gesagt, Halleluja! Oh, jetzt können wir wieder eine Missionsstation aufbauen. Und der Heilige Geist sagt, und Petrus hat den Heiligen Geist gehabt. Und sagt, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Nur die wirklich Gott dienen, die verstehen die Geheimnisse Gottes. Und die sehen die Heuchelei, was im Volk Gottes ist. Die sagen nicht immer. Petrus hat sich gehütet, später nachher noch da was zu sagen. Weißt du, Petrus ist ein sehr gefährlicher Mann. Weißt du, Menschen, die mit Gott leben, sind gefährlich. Die könnten die Wahrheit sagen, aber die sagen es nicht. Denn sie wollen nicht, dass jemand tot umfällt. Weißt du, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Und eine Gottesfurcht kam über die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Geheimnis Gottes. Gott erlaubt sich nicht, oder erlaubt nicht, dass sich jemand an der Gemeinde versündigt. Da lässt zu, kann es machen. Saul von Tarsus konnte sich viel leisten. Und Gott hat erlaubt, dass er die Gemeinde in Jerusalem zerstört. Aber Gott hat ihn erwischt, weil er ehrlich war. Gott hat sein Motiv gesehen, auch wenn er ein böser Bub war. Gott hat sein Herz gesehen, der Mann sucht ehrlich. Weißt du, der strengt sich an, der quält sich, der plagt sich. Der will Gott dienen. Der würde sich verbrennen lassen für Gott. Der hat Gott lieb. Und deshalb hat Gott gesagt, jetzt Saul, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Und Gott wusste, weißt du, Gott weiß es im Voraus, wenn Gott erlaubt manchmal für einen auserwählten Diener Gottes, Menschen Gottes, alles sind auserwählt, aber der eine mehr, der andere weniger. Gott erlaubt, dass sogar eine ganze Gemeinde geopfert wird. Vielleicht von 10.000 Leuten. Eine Gemeinde von 10.000 Leuten in Jerusalem wurde geopfert. Die haben sich zerstreut, aber Gott weiß die Gedanken. Die Zerstreuten haben überall weiter Gemeinden gebaut. Die haben weitergedient. Und der Zerstörer selber, das wird der größte Missionar aller Zeiten. Der geht nach Spanien, nach Spanien wieder. Weißt du, und Paulus ist ein Missionar geworden, das seinesgleichen. Unsere Bibel, Neues Testament wäre ein armes Buch, wenn Paulus nicht gelebt hätte, wenn Gott Paulus nicht berührt hätte. Gott hat das Herz gesehen, sein ehrliches Herz gesehen. Und Gott sieht die ehrlichen Motive. Wir können Menschen viel vorspielen, vormachen. Wir können sogar uns selber viel vormachen. Aber Gott kannst du nichts vormachen. Gott weiß, was dahinter steckt oder wie die Sache aussieht. Also, ich möchte nur sagen, pass auf. Weißt du, er fügt sich Gott, er nimmt Gott an und ja, er lässt sich gestalten. Paulus ist so bereit. Weißt du, die sagen, springt über die Mauer runter, der springt über die Mauer runter und haut ab von Damaskus. Der macht, was die Brüder sagen. Du musst vorstellen, der beweist, dass Christus der Messias ist, den Juden. Jetzt wird der Prediger. Nein, der lässt sich da in die Wüste schicken. Und dann war er in der Wüste Arabiens. Er sagt, ich werde nicht dienen, es sei denn, Gott sagt mir. Und hat auch Gott nicht in Judäa gedient, weil er da so viel Mist gebaut hat. Er ist nie nach Judäa gegangen und dort gepredigt. So, er wusste, hier bin ich schuldig geworden. Hier klebt Blut an meinen Händen. Hier kann ich nicht frei den Geschwistern in die Augen gucken. Wie viele Familien habe ich auseinandergebracht, zerstört? Wie viele Frauen habe ich die Männer genommen oder die Söhne oder was weiß ich, was ich da alles erzählt habe? Wie viele habe ich zur Lästerung gezwungen? Hier werde ich nicht predigen. Hier habe ich mich versündigt und hier möchte ich mich nicht nochmals schuldig werden und sagen, jetzt guckt mich an, was Gott aus mir gemacht hat. Weißt du, er war demütig genug, dass er nicht nach Judäa ging. Er wollte nach Jerusalem noch ein Gelübde bezahlen, das ist okay, das ist wieder eine andere Sache. So, du fragst dich manchmal im Geheimen, und ich möchte dir heute auch die Wahrheit sagen, du fragst dich vielleicht im Geheimen, warum ist dieser und jener krank und unheilbar krank sogar, da betet die ganze Gemeinde, da beten alle Leute, die Person wird nicht gesund. Du fragst dich, was ist da los? Oder warum geht es ihr oder ihm so schlecht? Oder warum wird der gesegnet und nicht gesegnet? Warum passiert hier kein Wunder? Warum stirbt er sogar noch weg mir, während du betest? Warum passiert das alles? Liest 1. Korinther 11, Vers 29 bis 34. Und das ist ein Geheimnis. Die Leute verstehen das Geheimnis Gottes nicht. Die verstehen die Gemeinde nicht. Hier ist das Geheimnis und das geht um das Abendmahl. Es geht hier um die Gemeinde, den Leib des Herrn. Und jeder Gläubige in der Gemeinde ist ein Glied am Leibe Jesu Christi. Und guck mal, wie viele Glieder am Leibe Jesu Christi haben. Jeder Einzelne, der Schwache wie der Starke. Sie alle sind Glieder am Leib Jesu Christi. Kannst du Amen sagen? Amen. Bist einverstanden? Jeder Gläubige ist ein Leib am Jesu Christi, am Leib Christi. Er ist das Haupt und das sind die Glieder und so weiter. Der Herr wirkt durch die Gemeinde. Der Herr wirkt. Und da heißt es im 1. Korinther 11, und deshalb sind viele krank, schwach und schon gestorben. Vers 30. Deswegen sind viele unter euch schwach, krank und nicht wenige sind schon entschlafen, gestorben. Gott hat sie weggenommen, damit sie nicht noch weiter sündigen und sich weiter versündigen. So, viele wissen nicht, es geht um die Gemeinde Jesu. Sei froh, dass, weißt du, bei uns fallen jetzt keine Toten mehr wie bei Ananias und Sapphira, aber viele sterben weg, geistlich. Die sind weg vom Fenster. Und du fragst dich, warum? Und dann hör doch die Leute, wie sie schimpfen. Ja, die fressen mein Brot und die machen das und sie schimpfen und putzen sie runter. Weißt du, sie sind heilig, sie sind perfekt, aber das sind alles nur. Weißt du, ich denke nur an ein paar Leute, da hat sich jemand aufgeregt, ja, bei euch sind lauter Dicke und Fette. Nur als Beispiel. Verstehst du? Und was ist passiert? Obwohl er Waldlauch macht und alles Mögliche, der dünne Schlank ist nicht mehr da. Und wo er noch da ist, weiß ich auch nicht. Verstehst du? Das, weißt du, wir können andere kritisieren und Gott schenkt Gnade. Und irgendwann verbrennt man sich die Zunge und dann kann man gar nichts mehr sprechen. Da kannst du nachher nur noch vielleicht in Zungen ein bisschen klappern. Aber ich will nur sagen, weißt du, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Ist ganz arg wichtig. Und ich weiß, manche Leute sind beleidigt gewesen, gekränkt werden. Dann sagen wir, ja, hör mal, kannst du dich nicht mäßigen? Ich würde gerne mich mäßigen, wenn ich könnte. Weißt du, du würdest gerne dich verändern, wenn du könntest. Aber es klappt nicht. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wir müssen den Heiligen Geist erlauben, dass er in uns wirkt, mehr wirkt. Und damit wir noch offener sind, da kann noch viel mehr passieren. Aber bitte, hör doch, jeder Gläubige, du und ich, wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. Jeder hat eine andere Funktion, ein anderes Amt, einen anderen Dienst, eine andere Aufgabe, aber wir gehören zusammen. Was würdest du ohne mich machen und was würde ich ohne dich machen? Verstehst? Geheimnis. Glaub doch nicht, gewiss, der Laden wird ohne dich weitergehen, aber ich weiß nicht, ob er ohne mich weitergehen würde. Es gibt wichtige und unwichtige Plätze und Aufgaben. Viele wissen nicht, wie man sich in der Gemeinde Jesu benehmen muss. Die spielen Gemeinde mit und beleidigen die Glieder Jesu am laufenden Band. Sie beleidigen die Glieder Jesu am laufenden Band. Und das ist eine Wahrheit, eine Realität, die ich hier aussprechen möchte. Weißt du, und dann suchst du von Gott Gnade und da gibt's keine Gnade. Dann sagst du, so wie du dem über den denkst, so denke ich auch über dich. Der Kranke, weißt du, wenn der weggenommen ist, der kann sich nicht mehr versündigen. Der kann keinen Schaden mehr zufügen. Jetzt können die Ärzte ihm helfen und die Medikamente können helfen. Aber die Freunde Gottes, die Gott lieben, die sind vielleicht geknickt, gebrochen, was weiß ich auch alles. Weißt du, Gott macht, was er will. Und es ist seine Gemeinde. Er baut die Gemeinde. Jesus, in meiner Bibel heißt es, weißt du, wer gehört zur Gemeinde? Ich sag dir ganz einfach, wer zur Gemeinde gehört. Alle, die hier getauft worden sind, gehören zur Gemeinde. Da, wo du getauft bist. Die da gläubig wurden, die das Wort Gottes annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan bei 3000, Apostelgeschichte 2, 40 und folgende Verse, wurden hinzugetan zur Gemeinde. Und ich habe ein einziges Mal ein schlaues Mädel in der Gemeinde gehabt. Da nehme ich Glieder auf. Wer möchte Mitglied werden, der kommt nach vorne. Und dann frage ich die Leute, die aufgenommen worden werden möchten in der Gemeinde. Ja, und hat irgendjemand noch eine Frage? Und niemand hat mir solche Frage gestellt bis jetzt, in den letzten 40 Jahren. Nur diese Schwester. Und er sagt, Pastor, ich hätte eine Frage. Wie kann ich aus der Gemeinde austreten? Das ist eine logische Frage. Also, wie man eintreten kann, das weiß man. Man wird vom Herrn hinzugetan, man wird willkommen geheißen, man betet füreinander, man segnet, man spricht den Segen über einen aus. Aber wie kann ich wieder austreten aus der Gemeinde? Und da habe ich gesagt, lieber Gott, hilf mir. Also, das habe ich noch nicht studiert. Wie kann ich aus der Gemeinde austreten? Aber der Heilige Geist war so gut, es wird euch gegeben im richtigen Augenblick. Es gibt drei Möglichkeiten für mich persönlich. Also, was ich denke. Entweder du stirbst, dann bist auch draußen aus der Gemeinde. Oder du ziehst weg, bist auch draußen von der Gemeinde. Oder du fällst vom Glauben an Jesus Christus ab, bist auch weg von der Gemeinde. Also drei Möglichkeiten hast du, wie du aus der Gemeinde austrittst. Sterben, wegziehen in eine andere Stadt, an der Gegend und so weiter, das ist wieder was anderes. Dann musst du wieder neue Familie suchen und dich adoptieren lassen. Aber weißt du, adoptierte Kinder sind nicht so die Lieblingskinder. Die haben schon so Geschmäckle, die bringen so ein Geschmäckle mit von der anderen Gemeinde. Also du musst ein Original bleiben. Und deshalb, da wo du die ersten Gehversuche gemacht hast, wo du die Liebe Gottes erlebt hast, wo du gesagt hast, mein Vater, mein Gott, mein Heiland, nicht der Pastor, mein Vater, Gott im Himmel. Und du, das sollte es deine Heimat, dein Zuhause sein. Ich will weitergehen, ganz schnell. Gott arbeitet mit jedem Menschen ganz individuell. Er hat seine besonderen Wege und jeder Mensch hat eine extra Geschichte von uns. Wenn du die Zeugnis hörst, wie hat Gott dich geführt? Gott will dich ganz persönlich haben. Und dieses Geheimnis, das bist du, das bin ich, wie Gott zum Glauben mich gebracht hat. Wie Gott mich in die Gemeinde gebracht hat. Plötzlich, du suchst die Wahrheit, du suchst die Liebe, du suchst den Frieden. Und plötzlich sagst, ja, das ist es. Warum nimmst du es nicht? Und da erlebst du, und das ist deine Heimat. Offenbarung Kapitel 10, Vers 7. Da wird der Plan Gottes vollendet, dieser Plan, wo Gott irgendwo angefangen hat, was Paulus offenbart bekommen haben, was die Menschen nicht gesehen, nicht begriffen haben. Hier wird das Geheimnis Gottes offenbart und da heißt es, als der Engel dann posaunte, als der siebte Engel seine Stimme erhob und die Posaune blies, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet. Das ist der Punkt, auf das ich hinarbeite. Das, was mir wichtig ist. Da wird das Geheimnis Gottes vollendet und seine Knechte und Propheten verkündigt haben. Und die Ergänzung dazu, Bibel antwortet sich selbst. Also jede Antwort wirst du im Wort Gottes finden. 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Es geht ganz schnell ein bisschen. Kannst du nochmals nachhören, dann auf Kassette oder CD oder Internet. In 1. Thessalonicher 4, Vers 15 schreibt Paulus gerade das, was Johannes sieht und was er da beschreibt. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, nicht als seine Erfindung, sein Studium, ist nicht auf seinen Mist gewachsen. Als ein Wort des Herrn sagen wir, denn das sagen wir euch, denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen auf den Befehl des Erzengels und mit der Posaune Gottes. Genau das ist die Passage, die hier der Johannes sieht, die Erfüllung. Weißt du, der eine sieht das und die im Neuen Testament tragen alles zusammen, die Geheimnisse Gottes. Gott weiß, was das Beste für uns ist. So, und da geht es weiter. Da wird dann die Gemeinde das Geheimnis Gottes vollendet. Zuerst schreibt dann Paulus an den Thessalonichern weiter, zuerst werden wir, die wir in Christus verstorben sind und so weiter, auferstehen und danach die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt und bei dem Herrn in der Luft sein, für immer und alle Zeit. Wir werden gemeinsam, da wird kein Zurückbleiben werden. Wenn Jesus kommt, er will seine ganze komplette Gemeinde entrücken, die zu ihm gehören. Und das kennt nur der Herr. Der Herr kennt die Seinen. Du kannst sagen, der gehört dazu. Ich kann dir nicht sagen. Also, wenn du mich fragen wirst, wer gehört zur Gemeinde, ich kann dir das nicht sagen. Und ich werde mich hüten, das zu sagen. Denn ich bin nicht euer Richter. Der Heilige Geist weiß es. Manche, die spielen, die sind ganz nah und so weiter. Und die sind ganz weit weg. Und die anderen, die sind ganz weit weg, sitzen hinten. Und die sind ganz nah bei Gott. Nur der Heilige Geist weiß. Und wenn der Ton der Posaune erschallt, dann wird ein Signal, plötzlich wird an deiner Stirn ein Kreuz oder ein T oder ein Y leuchten und alle, die das Zeichen haben, auf in den Himmel. Das wird diese Evakuierung sein. Trägst du schon das Zeichen des Herrn an deinem, dieses Brandmal Christi, an deinem Körper, an deinem Leben? Nur eine Frage nebenbei. Also, die Gemeinde. Und jetzt will ich bisschen praktisch persönlich werden. Ich denke, dass ich das schaffe mit der Zeit und vielleicht ist es für einen und den anderen und deshalb entschuldigt, wenn ich dann das Thema geändert habe und nicht ganz auf mein Thema komme. Ich komme noch auf mein Thema, glaub mir das. Ich kann wieder zurückkommen und wieder auf den Punkt kommen, wo ich ausgegangen bin. Aber ich will hier nur ganz kurz ein paar Sachen sagen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, die ich mit euch teilen möchte. Lauf nicht einfach weg von der Gemeinde. Lauf nicht weg von der Gemeinde, von deinen Geschwistern. Egal, wie unvollkommen sie sind. Sie sind Kinder Gottes. Jeder Bruder, jede Schwester in der Gemeinde ist ein Kind Gottes, erlöst durch das Blut Jesu Christi. Und wir dürfen das Blut nicht unrein achten, der die Sünden uns vergeben hat. Die werden noch die Hölle heißer machen, damit so Feuer unter deinem Hintern brennt so richtig und du sagst, Bruder, was tut es? Ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß, was es ist, wenn mal das Feuer unter dir brennt, du hältst dich aus. Und ich weiß, weißt du, wir spielen mit der Gnade Gottes und wir sollen aufhören, endlich mal mit der Gnade Gottes zu spielen. Wir sind alles Kinder Gottes, Nummer eins, die Jesus angenommen haben. Niemand kann ohne dem Heiligen Geist Jesus Herr nennen. Herr, wer bist du? Gerade die einfachen Christen und so weiter, die sind Gottes Lieblinge. Die einfachen Christen, die nichts machen. Die Stillen im Lande. Ich sage euch, Geschwister, denkt nicht an die großen, aktiven, feurigen, brennenden Christen. Auch die Stillen im Lande kann Gott gebrauchen. Was hätte Jesus gemacht, wenn kein Nikodemus da gewesen wäre und kein Josef von Arimathäa? Der würde heute noch am Kreuz hängen. Und Raben hätten gefressen. Und er wäre nicht auferstanden. Aber Josef von Arimathäa, sein Grab, noch, er konnte nicht mal Passa mehr feiern, weil er unrein war. Er konnte, weil er eine Leiche berührt hat. Er konnte nicht mehr. Er musste sich verstecken. Er konnte nicht mehr als Mitglied des Hohen Rates mehr Passa feiern. Aber er war ein heimlicher Jünger Jesu. Und wir haben so viele heimliche Jünger Jesu. Halleluja. So viele heimliche Jünger Jesu, die nur der Herr kennt. Und die im entscheidenden Moment auf die Plattform treten. Da, wo die anderen sich verstecken, verkriechen, abhauen. Die meisten Christen haben keine Ahnung, wenn sie auf einer Gemeinde weglaufen, egal welcher Gemeinde, ich spreche allgemein jetzt hier heute insbesondere, aber egal welcher Gemeinde du weggehst, da wo der Herr dich hingestellt hat. Du musst genau wissen, das hat Gott mich hingestellt. Und wenn du einmal das Zeugnis ausgesprochen hast, das ist der Platz, den der Herr für mich erwählt hat. Und du das begriffen hast und es kapiert hast und es da aufgegangen ist, dann kannst du nicht mehr weglaufen, wie du möchtest. Du bist ein gebundener Jesu Christi. Und durch Not und Umstände kann der Herr dich entbinden. Dass da plötzlich sagen, bei einer Prophetie, und jetzt geht hinaus nach, als Missionare, Paulus und Silas. Nur der Herr kann einen entbinden. So. Aber der Teufel ist es. Der Teufel ist, der die Menschen aus der Gemeinde treibt. Der Teufel erzählt den Menschen fromme Märchen und missbrauchen, da den Heiligen Geist. Ja, der Herr hat mir gesagt. Nein, der Herr wird nie was sagen, was gegen das Wort Gottes ist. Der Herr wird nie was sagen, und der Heilige Geist wird nie sagen, kein Engel Gottes wird was sagen, was nicht mit der Bibel übereinstimmt. So, alle, die weglaufen, werden nicht dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Ich sage euch die Wahrheit, haltet euch fest. Das hat Gott mir gezeigt. Und ich will euch nicht erschrecken, aber ich will euch die Dringlichkeit der Sache ernst machen. Spielt nicht mit der Gnade Gottes. Alle, die der Gemeinde weglaufen, die laufen im Grunde genommen Jesus weg. Die laufen nicht der Gemeinde weg, die laufen nicht dem Pastor weg, die laufen nicht den Geschwistern weg, die laufen Jesus weg. Und ich begründe das mit dem Wort Gottes. Weißt du, dich rettet nicht das Beten. Beten kannst du immer. Und dich rettet auch nicht das Bibellesen. Dich rettet die Gemeinschaft mit Jesus. Und die Frage ist, wo hast du Gemeinschaft mit Jesus? Wann hast du Gemeinschaft mit Jesus? Unter welchen Umständen? Die Verheißung Jesu gilt für die Gemeinde. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Die gilt nicht für dich. Du hast keine Verheißungen. Aber am Leib Jesu, wo Jesus das Haupt ist und wir die Glieder sind, da haben wir eine tolle Verheißung. Ich bin mitten unter ihnen und was sie bitten, das werden sie kriegen. Steht in der Bibel, dies studiert diesbezüglich. Nach der Bibel wirst du allein nicht erhört. Erst wenn du im Zusammenhang mit der Gemeinde betest. Wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten, das werden sie bekommen. Und das sind immer zwei. Und ja, aber in meiner Bibel steht, bittet und so wird euch gegeben. Klopft wird an, so wird euch aufgetan, suchet, so werdet ihr finden. Das gilt nicht für dich, Bruder, Schwester. Das gilt nicht für dich, das gilt für die Gemeinde. Plural ist es euch gegeben, was ihr bittet. Das heißt nicht, was du bittest, sondern was ihr bittet. Nicht, was du suchst, sondern was ihr sucht. Nicht da, wo ihr anklopft oder du anklopfst, sondern wo ihr anklopft, das wird euch, Plural wieder, aufgetan. Das ist immer Mehrzahl, nicht Singular. Weißt du, Gott hat keine Einsiedler gewollt. Gott hat die Gemeinde gewollt. Gott hat die Gemeinde gewollt. So, du allein kannst nicht mit dem Haupt verbunden sein. Du brauchst die Glieder, weißt du, der kleine Finger da, verstehst du, der braucht die Hand, der braucht einen Arm, der braucht Ellenbogen, der braucht Schulterblatt, weißt du, bis er endlich mal am Kopf ist. Verstehst du? Ja, ich möchte Finger Gottes sein und Gott heilt durch seinen Finger, hat mir jemand gesagt. Ja, aber du liebes lieber Fingerchen, du musst ja verbunden sein mit, wie lang, du musst wenigstens einen Meter mit dem Haupt verbunden werden. Mit was wirst du das sein? Und stell mal vor, nur der kleine Finger würde sich nur bewegen und der kleine Finger würde dienen. Würde gar nicht zustande bringen. Jeder, der nicht mit Jesus ist, ist nicht mit dem Haupt verbunden. Ist ein Gottloser. In aller Liebe. Der kann noch so fromm sein und so heilig sein. Weiß Gott, pfeift da drauf. Ich nicht, mir ist egal. Kannst machen, was du willst. Aber jeder, der sich vom Haupt Jesus Christus löst, ist ein Gottloser. Den wird Gott nicht hören und der hört Gott nicht. Du sagst, das ist ja meine Theorie, also Matthäus ist seine Theorie. Geschwister, ich habe keine Theorie. Das ist die Theorie der Bibel. Tut mir leid. Das ist die Theorie der Bibel. Ich habe nichts davon, ob du hier bleibst oder gehst. Ich habe nichts davon. Die Sache wird auch ohne dem weitergehen. Und bisher, was weiß ich, die Sache ist immer noch weitergegangen. Und die Sache ist dein Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, so sagt der Liederdichter, kann es nicht untergehen. Da können die Schwätzer schwätzen, so viel sie wollen. Es geht nicht um dich, es geht, oder um mich, es geht um dein Heil. Weißt du, was es geht? Es geht um dein Heil. Um dein Heil geht es. Um deine Seele. Wer von der Familie Gottes, von der Gemeinde des Herrn weggeht, der geht von Gott weg. Da, wo Gott ihn hinzugetan hat, der sagt, nein, damit will ich nichts zu tun haben. Die sind alles eklig, die sind dick und fett. Oder sonst noch was. Dumm. Ja, der Apostel Paulus hat große Probleme gehabt mit der Gemeinde. Der sagt, oh Herr, ich habe so viele Probleme. Da sind keine Mächtige, keine Reiche, keine Hervorragende. Lauter unmündige Sklaven, Menschen aus der unteren Kaste. Aber wo sind die? Und da meine Bibel sagt, lies mal Korintherbrief, nicht viele hohe hat er erwählt, sondern das, was nichts ist, hat Gott sich erwählt, damit er zu Schanden mache, das, was etwas ist. In der Urgemeinde haben Sklaven gepredigt. Und dann musste der große Großgrundbesitzer und der General zuhören, wenn der Sklave im Talar vorne stand, weil er keine richtige Hose hatte und kein richtiges Hemd. Das war der Grund für die kirchlichen Kleider, weil die hingen dann, hat sich der Bruder angezogen und hat gepredigt, aber sonst war er ein armer Hund. Auf der Straße irgendwo gebettelt oder irgendwo unter Arbeit getan. Also, du kannst sie nicht, in der Familie Gottes ist eine Einheit, da ist nicht mal einer hoch und andere tief. Wir sind alle gleich, wir sind alle für gleichen Preis erkauft worden. Alle für das Leben Jesu sind wir erlöst worden, alle für den gleichen Preis. Wer von der Familie Gottes also weggeht, der sagt, ich will nicht mehr Matthäus heißen. Ich möchte jetzt einen anderen Namen. Und er gibt sich seinen anderen Namen. Ich will adoptiert werden von der und der und den. Nein, du bist und bleibst, bis du stirbst, der, wer du bist, wer du geboren worden bist. Weißt du, ich möchte, dass du diese CD all den Dissidenten, die von der Gemeinde Jesu irgendwann irgendwo weggegangen sind, diese CD den Dissidenten gibst. Dissidenten sind Flüchtlinge, Fahnenflüchtlinge. Weißt du, wenn dem schwer wird und so weiter, die dann versagen, sind Waschlappen. Dass du denen diese CD gibst und sagst, guck, horch mal an, was der Pastor heute erzählt hat. Vielleicht bist du auch einer von denen. Zum Alexander den Großen, da wurde ein Dissident hergebracht, der geflüchtet ist. Alexander der Große war grausam, brutal, der hat keine Gnade gekannt. Dann steigt er fragt er, wie heißt du? Dann sagt er, Alexander. Dann steigt er vom Pferd runter und sagt, hör mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst so wie Alexander oder du bist ein toter Mann. Ich kann mich nicht mit solchen Leuten identifizieren wie dich. Und er sagt, ja, ich möchte sein Alexander. Werde ein Alexander. Jesus sagt, du musst dich mit mir identifizieren und nicht ich mit dir. Sagt den Dissidenten, ihr seid vielleicht noch die Einzigen, die dienen, die diesen Leuten noch was sagen können, die euch kennen oder mit euch telefonieren oder euch besuchen oder von euch was haben wollen. Ihr seid vielleicht die Einzigen, die allerletzten, die noch zu ihnen sprechen können. Gott wird nicht mehr sprechen zu ihnen. In aller Liebe. Ich sage das knallhart, weil es so die Tatsache so ist. Und ich werde es mit der Bibel belegen. Der Heilige Geist und das Wort Gottes und so weiter werden nicht mehr reden, weil sie haben Jesus abgelehnt. Sie haben die Gemeinde abgelehnt. Sie haben das Sprachrohr Gottes abgelehnt. Hart, aber es ist wahr. Und Wahrheit bleibt Wahrheit. Und so, wie sie sich von Jesus und der Gemeinde zurückgezogen haben, so zieht sich Gott von ihnen zurück, in aller Liebe, langsam aber sicher. Und sie haben keine andere Gnade mehr. Es gibt keine andere Gnade mehr als Jesus und sein Reich. Dein Reich kommt, dein Wille geschehe. Und jetzt möchte ich, dass du Hebräer Kapitel 6 aufschlägst. Und das ist nicht meine Philosophie und nicht meine Theorie, das ist Gottes Theorie. Und weißt du, der Hebräerbrief, ich möchte euch, haben wir noch Hebräerbrief auf dem Büchertisch, die Bibellektion? Ja, wir müssen noch welche haben. So, studier den Hebräerbrief, am besten vielleicht auf die Knie. Studier den Hebräerbrief, was dort alles drinsteht. Der Hebräerbrief ist nicht umsonst geschrieben und heißt auch nicht umsonst Hebräerbrief. Und da heißt es Kapitel 6, Vers 6, denn es ist unmöglich, und das sagt der Heilige Geist, denn ich glaube, dass der Heilige Geist den Hebräerbrief geschrieben hat und nicht der Barnabas oder Paulus oder sonst noch irgendjemand. Nein, denn es ist unmöglich, sagt es, Menschen, die einmal erleuchtet worden sind. Also lass es zergehen. Menschen, die einmal erleuchtet worden sind, die von der himmlischen Gnade genossen haben, Erlösung, Vergebung der Sünden, etc. und. Und Anteil am Heiligen Geist empfangen haben. Ich bin erlöst. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Verstehst? Und Anteil am Heiligen Geist empfangen haben, die das gute, klare Wort Gottes hier, vielleicht am Leopoldplatz, gehört haben. Oder sonst irgendwann. Und die Kräfte der zukünftigen Welt kennengelernt haben. Du hast himmlische Träume. Dir ist sogar Jesus im Traum erschienen. Hör mal. Wenn die das alles haben, dann aber abgefallen sind. Hör mal. Dann aber abgefallen sind. Und ich sagte, das ist das Wort Gottes. Ich habe mich heute Morgen erschreckt, als ich das gelesen habe. Habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Das darf doch gar nicht wahr sein. Dann aber abgefallen sind und erneut zur Umkehr zu bringen, denn sie schlagen jetzt den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz und machen ihn zum Gespött. Die kreuzigen Jesus nochmals. Weißt du, die versündigen sich noch schlimmer, als die Juden damals sich in den Tagen Jesu sich versündigt haben. Weg, kreuzige ihn. Die versündigen sich. Die machen Gott zum Gespött. Sie begehen dieselbe schlimme Sünde wie die Pharisäer damals. Aber ihr Schicksal wird noch viel schlimmer sein, denn wer viel gegeben ist, der wird auch viel zur Rechenschaft gezogen werden. Von dem wird auch viel verlangt. Und so weiter. Dann lese ich weiter. Wer Kapitel 6 und so weiter. Was passiert da? Was geht da vor, wenn du weiter siehst? Wie wird das Ende sein von solchen Leuten? Die kommen nicht in den Himmel. Kannst du dem lang zuwinken und kannst lang sagen, also schön, dass du noch immer bei Jesus bist. Der ist nicht mehr bei Jesus. Ich muss aber ernst predigen, weil das brennt mir unter die Finger. Weil ich sehe so viel Elend im Volk Gottes. Und so viel geistliche Krankheit, die viele sind schon entschlafen und schwach und krank und was weiß ich. Und lese mal Hebräer 6, Vers 8. Wer das tut, also wer das alles so, diese Erleuchtung dahin gibt, die himmlische Gnade, die er genossen hat, wochenlang, monatelang, jahrelang, jahrzehntelang womöglich und so weiter, der den Heiligen Geist mal empfangen hat, in Zungen mal geredet hat, etc. Weißt du, diese Leute begehen die Sünde wieder den Heiligen Geist. Und da wird es weder in dieser noch in der anderen Welt unter Umständen Vergebung geben. Deshalb eine Warnung. Deshalb, ich warne noch vor der Zeit. Du bist noch nicht gestorben. Und du bist noch da. Und da heißt es, wer das tut, also was ich da gelesen habe, der das klare Wort Gottes in dieser Klarheit, weißt du, du musst weit gehen, um das Wort Gottes so zu hören, was du hier hörst. Ich kriege ständig Post von Leuten, die sich bedanken. Endlich sagt jemand, was Dächeles ist, was die Wahrheit ist. Endlich sagt jemand. Und ich bin froh und ich werde das noch tun. Ich weiß nicht, wie lange ich das kann, aber ich tue das, solange ich das kann. Aber irgendwann ist es aus. Und wer wird das dir dann predigen? So, dann geht's weiter. Der trägt Dornen und Disteln. Also wer da absagt, der trägt Dornen und Disteln. Von wegen Feigen und Datteln und was sonst noch was. Dornen und Disteln. Er wird nutzlos und vom Fluch bedroht. Und sein Ende ist die Vernichtung durch das Feuer. Und dessen Ende ist die Vernichtung durch das Feuer. Und weißt du, was das heißt? Hölle. Ich will allen Dissidenten Feuer unter den Hintern legen, auf Deutsch gesagt. Tut mir leid. Ich will denen sagen, Leute, es ist heiß. Heißer, als ihr denkt. Die Hölle brennt. Vielleicht wacht der eine oder andere noch auf. Vielleicht ist für einen oder anderen noch nicht zu spät. Der Zug noch nicht abgefahren. Vielleicht ist er noch nicht verstockt. Weißt du, es gibt dann eine Phase der Verstockung. Du kannst machen, was du willst. Die Stunde der Gnade ist vorbei. Vielleicht hält den einen oder anderen das noch ab, aus dem Fenster geistlich zu springen und Dummheiten zu begehen. Nichts ist schlimmer. Weißt du, die Sünde, dass du aus dem Fenster springst, ist nicht so schlimm, als wenn du geistlich das tust, was der Hebräer 6 hier sagt. Weißt du, man kann, wenn man den geistlichen Selbstmord begangen hat, nicht mehr rückgängig machen. Weißt du, während du jetzt aus dem Fenster springst, da kannst du sagen, Herr, hilf! Und noch ehe du den Boden erreichst, kann der Herr noch eingreifen und dich deine Seele erretten. Aber wenn du geistlich zum Fenster springst, dann vergiss es. Weißt du, die Bibel ist ganz klar und deutlich. Weißt du, es geht um Gnade. Gott hat Gnade gegeben, Gott gibt Gnade und Gott wird immer Gnade geben, aber nicht für ewig. Irgendwann ist der Gnadenzug abgefahren. Irgendwann ist es vorbei, wenn der Ton der Posaune erschallt. In der Versammlung bleiben. Weißt du, in der Gemeinde bleiben, im Gottesdienst bleiben, im Reich Gottes bleiben. Das ist an Jesus bleiben, Leute. So hart, wie das klingt. Weißt du, ich möchte bei Jesus bleiben. Ich liebe Jesus. Oh, Heiland, ich liebe dich. Aber du liebst deine Geschwister nicht. Lies mal 1. Johannesbrief. Liebst deinen Bruder, deine Schwester nicht. Schau mal, was der Mann heute erzählt. In der Versammlung bleiben, das heißt in der Gemeinde bleiben, die Gemeinschaft der Heiligen nicht verlassen. Weißt du, wer die Gemeinschaft der Heiligen verlässt, auch wenn lauter Unheilige da sind, und ich bin auch ein Unheiliger, und du auch, wir sind alles noch nicht vollendet. Erst das Geheimnis ist erst bei Ton der Posaune im Himmel vollendet. Wer die Gemeinschaft verlässt, der wird von Jesus abtrünnig. Der verwirft den Heilsplan Gottes. Der wird ein frommer Egoist. Und das ist die Sünde der meisten frommen Scheinheiligen. Das ist die Sünde der meisten Scheinheiligen. Ja, weißt du, du sagst ja, Bruder, Matthäus, wie willst du das begründen? Hebräer 10. Lies mal. Ich möchte, dass du Hebräer 10 nach vorne, nach hinten, von hinten nach vorne und von links und nach rechts liest. Hebräer 10, da steckt drin für die Dissidenten die Botschaft. Vielleicht ist der Hebräer 10 nur für die Dissidenten geschrieben worden. Vielleicht. Denn wenn wir vorsätzlich sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es für diese Sünden keine Opfer mehr, sondern nur die Erwartung des furchtbaren Gerichtes und das wütende Feuer, das die Gegner verzehren wird. Das Wort ist nicht für die Heiden, für die Dissidenten ist das, fromme Dissidenten, für die Abtrünnigen, die einmal das erfahren haben, einmal das begriffen haben. Hebräer 10, Vers 29 geht noch weiter, noch viel tiefer. Überlies nicht alles. Pick nicht nur die schönen, fetten Verse aus der Bibel raus, sondern nimm die Wahrheit, denn die Wahrheit ist, was dich frei macht. Die Wahrheit ist es, was dich auf den Weg bringt. Die Wahrheit ist, was dich weiterbringt. Und das ist extra für dich vielleicht geschrieben. Und da, guck mal, jetzt halt mal fest. Es geht natürlich um das Alte Testament. Wer das Gesetz Moses verwirft, und es ist nachweisbar, dass wer das Gesetz Moses verwirft, muss ohne Erbarmen sterben. Wer das Gesetz Moses verwirft, der muss ohne Erbarmen sterben. Das war im Alten Testament so. Meint ihr nicht, schreibt er, ist das nicht logisch? Ist das euch nicht klar? Fasst es nicht, begreift es nicht? Meint ihr nicht, dass eine noch viel härtere Strafe der verdient, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt? Den Sohn Gottes mit Füßen tritt? Und dann weiter. Durch den er geheiligt ist, also das Blut Jesu noch erwähnt dazwischen, durch den er geheiligt wurde und den verachtet und er den Geist Gottes, den Heiligen Geist, damit schmäht, wer Jesus mit Füßen tritt, Jesus verachtet und das, was er gemacht und gewirkt und gebaut hat, und die Gemeinde ist sein Werk leider, ist sein Werk noch und er baute da dran und so weiter, wer das verwirft und so weiter, der verschmäht damit den Heiligen Geist. Und was heißt das? Sünde gegen den Heiligen Geist. Und streite dich, wenn du willst, mit dem Wort Gottes und rechtfertige dich und erzähl, was du willst, aber studiere mal, beten, frag, Herr, ist es so? Verhält es sich so, was er da sagt? Lass dich vom Wort Gottes richten. Bei Gott zählen nicht die frommen Phrasen, was der sagt und was der sagt und was die Kirche sagt und jene Kirche sagt. Bei ihm gilt immer noch sein Wort. Sein Wort ist geschrieben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das andere, die Satzungen der Alten, die ganz vergessen. Wenn Gott uns richten wird, wird er uns anhand der Bibel richten, wird er sein Gesetzbuch nehmen und sagen, Paragraph sowieso, aha, da steht. Warum hast du es nicht gemacht? Wer Jesus und alles, was er gelehrt hat und angewiesen hat, und da heißt es, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist Missionsbefehl. Wer den Sohn Gottes mit Füßen tritt, durch den er geheiligt wurde, den verachtet, der verachtet auch die Gnade, den Heiligen Geist, den Geist der Gnade. Das ist es, was die Heilsgewissheit gibt. Weißt du, du verlierst dann plötzlich, nicht vielleicht von heute auf morgen, aber nach 3 Tagen oder nach 3 Wochen oder 3 Monate, verlierst die Heilsgewissheit. Wenn der Herr kommt, er will dich bei der Arbeit finden, nicht auf dem Missionsfeld. Er will dich bei deiner Heiligung finden, bei deiner Reinigung finden, bei deiner Zubereitung finden, bei deiner Reife, bei deiner Entwicklung will er finden. Und die Heiligung ist unsere Hauptaufgabe. Nicht die Mission und Weltevangelisation. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und doch Schaden an deiner Seele nimmst? Was nützt es? Bei Gott zählt nur Gehorsam. Und wenn die Entrückung stattfinden soll und wird, und die wird stattfinden, das ist das nächste große Ereignis, was vor der Tür steht, dann die meisten Christen, denen werden die Augen aufgehen. Weißt du, du glaubst gar nicht. Ich beschäftige mich sehr viel mit Christentum und deshalb, weil ich daran arbeite, beschäftige mich sehr viel mit Gläubigen und versuche den Gläubigen gerade durch die Bibelschule Wahrheiten rüberzubringen, so wahr wie Gott mir helfe. Also in kleinen Schritten, Punkten. Aber die meisten Christen sind antibiblisch. Die meisten Christen sind antigöttlich. Und die meisten Christen sind antichristlich. Warum? Weil sie nicht das tun, was Christus sagt. Die machen genau das Gegenteil. Anstatt zu Jesus zu kommen, bei Jesus zu bleiben, gehen sie von Jesus weg. Ja, aber wo? Aber wo? Lies mal die Bibel weiter. Matthäus 25. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, auch Schwestern, was ihr denen getan habt, habt ihr mir getan. Ja, wo warst du? Was ihr diesen getan habt. Noch bei Hebräer 10, Vers 25, da sollten alle, die von der Gemeinde weggegangen sind, schönen Gruß sagen, sag sie ihnen schönen Gruß, und da solltest du denen vorlesen. Da heißt es, Hebräer 10, Vers 25, und nicht verlassen unsere Versammlung oder Zusammenkünfte, was wir hier haben, ist auch eine Zusammenkunft, und verlasst nicht eure Versammlungen, wie einige zu pflegen tun oder zu tun pflegen, sondern einander ermahnen sollt ihr, und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag des Herrn nahe ist. Wir sollen uns ermahnen, bleib in der Gemeinde, auch wenn sie nicht passt, auch wenn sie kratzt und juckt und zwickt und zwackt. Bleib, denn du bist hier zur Reifung, zur Heiligung, zur Politur, zur Aufmöbelung. Wir sind hier, um Wort Gottes zu empfangen und Wort Gottes umzusetzen und Kinder Gottes zu werden. Und wenn der Ton der Posaune erschallt, dass wir dabei sind bei dieser großen göttlichen Evakuierung. Gott hat keinen anderen Grund. Weißt du, Gott hat keinen anderen Grund, dir extra was zu schenken, zu zeigen und so weiter. Du hast die Gemeinde. Der Herr Jesus vom Himmel hätte Saul von Tarsus sagen können, lieber Bruder Saul, ich möchte, dass du dich taufen lässt, jetzt in die Mission gehst und so weiter. Nein, weißt du, was Jesus gesagt hat zu dem Saul von Tarsus? Geh in die Stadt. Auf Deutsch übersetzt heißt es, geh in die Gemeinde. Dort wird dir gesagt werden, wie es weitergeht. Und so ging es. Geh in die Gemeinde, geh in die Stadt. Ja, ich brauche eine Stimme vom Himmel. Nein, du brauchst die Stimme vom Himmel, dass du wieder dahin kommst, wo du hingehörst. Im Haus Gottes. Dass du deinen Platz findest als ein lebendiger Stein in seinem Bau. Wer Geschwister ablehnt, wer sie verachtet, der lehnt eindeutig Jesus und den Heiligen Geist ab. Und zwar unbewusst, gar nicht bewusst, verstehst du, aber auch diese Sünden zählen. Diese unbewussten Sünden. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir zugefügt. Wer einer der geringsten Brüder verlassen hat, hat mich verlassen. Meditiere weiter, denk drüber weiter. Ich versuche immer wieder, das Wort Gottes so auszudenken, auszumalen. Weißt du, wer sagt, ich brauche sie nicht, der braucht Jesus nicht. Wir brauchen einander. Und meistens diejenigen, die wir am wenigsten brauchen, brauchen wir am meisten. So steht es in der Bibel auch irgendwo. Wer Jesus und seine Glieder, seine Gemeinde verlässt, verlässt das Haupt, durch das der Herr eigentlich wirkt und so weiter. Mein Mitglied, mein Vorderglied, mein Vorglied. Und darum ist die Gemeinde hier und sie muss noch warten, bis noch hinzugetan wird, was noch fehlt. Lies die Geschichte von den törichten Jungfrauen. Weißt du, die waren fromm, die waren religiös, sie sind dem Bräutigam entgegengegangen, sie haben auf Jesus gewartet, aber sie haben nicht das getan, was sie tun sollten. Sie standen vor verschlossenen Türen. Und es gibt, Geschwister, in aller Liebe, so lieb wie ich euch habe, es gibt einmal für uns alle eine verschlossene Tür. Und die Tür der Arche wurde zu. Wer nicht drin war, war nicht drin. Wer draußen war, war draußen. Und es wird ein großer Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Es gibt eine verpasste Gelegenheit. Es gibt eine verpasste Gelegenheit. Hebräer, lies Hebräer 10, 19 bis 25. Diese Verse sind so wichtig für deine Heiligung. Du möchtest weiterkommen im Reich Gottes. Studier mal diese Worte. Und ich sage dir auch, warum so wichtig ist. Weißt du, ich möchte nicht erzählen, bleib in der Gemeinde, wir müssen dich haben, wir müssen dich nicht haben. Es geht um dein Heil, es geht um dein Leben, es geht um ja um deine Ewigkeit. Und ich sage dir die Vorteile, weil ich verkaufe gerne und wenn ich was verkaufe, dann versuche ich auf die Vorteile darzustellen. Warum du das gerade dieses Ding kaufen solltest, obwohl du es vielleicht nicht brauchst. Ich habe Sachen verkauft, die Leute haben es gar nicht gebraucht. Aber so, weil die Vorteile so auf der Hand waren, die Vorteile, warum? Weißt du, du solltest in der Gemeinde bleiben, das will ich ganz schnell dir sagen, um dass du auf dem lebendigen Weg bleibst. Da steht alles im Hebräer 10, damit du auf dem Weg bleibst, damit du Zugang zu Gott weiter hast, damit der Herr weiter wirkt an dir und damit du der Heiligung nachjagen kannst, damit du Demut lernst. In der Gemeinde lernt man Demut. Da wird manchmal Luft rausgelassen und der Pastor ist der Schlimmste. Immer da spickt er und lässt Luft raus, holt wieder auf den Teppich runter. Hier lernst du zu vergeben. Wo willst du vergeben? Als Einsiedler in der Wüste irgendwo? Kannst niemand vergeben, da ist niemand da. Aber in der Gemeinde ist ein Haufen Leute da, die dir auf die Nerven gehen. Und denen solltest du vergeben. Die Schwachen tragen. Hier ist deine Herberge, wo du gesund gepflegt wirst. Hier wirst du sogar selber getragen, wenn es mal Not ist. Hier werden Fehler aufgedeckt und zugedeckt. Weißt du, wir sollten in der Gemeinde großzügig sein. Wenn ein Bruder, eine Schwester einen Fehler macht, nicht gleich an die große Glocke hängen und kreuzigen und steinigen. Nein, wir sollten die Fehler zudecken. Die Liebe deckt der Sünde Menge zu. Die Liebe. Und wir sollten vor Liebe sein. Und der Heilige Geist ist eine Wirkung Liebe ist eine Auswirkung des Heiligen Geistes. Hier wird deine Hoffnung und Glaube gestärkt. Was glaubst du, wie motivier? Ermutige die Leute, weitermachen, kämpf gut, den guten Kampf. Hier wirst du angespornt zu guten Taten. Alles im Hebräer 10, das habe ich nur rausgefiltert für mich. So, und da wirst du herausgefordert in der Liebe. Da wirst du Wahrheiten gelehrt, auf die wärst du nie draufgekommen. Und deshalb, warum gehst du in die Schule? Damit du was Neues lernst. Wenn du alles weißt, was der Lehrer weiß, brauchst du nicht in die Schule gehen. Spare die Schule. Aber weil du noch nicht alles weißt. Und du erfährst etwas Neues. Der eine erfährt das, der andere das. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder etwas. Hier gehst du bei Jesus in die Schule. Hier sitzt du nicht dem Pastor, sondern Jesus zu Füßen. Und vielleicht regst du auch, ja, kann er mir nicht helfen? Die Martha, die Maria hat das gute Teil erwählt. Sie saß zu den Füßen Jesu. Was ich heute an Predigten zusammenbringe, ich könnte 10 Predigten sagen. Alles Inspirationen. Alles, was mir Botschaften gibt. Und es gilt hier, dass Gott dich errettet, dein Haus, du und dein Haus. Du wunderst dich, dass deine Familie nicht gerettet ist, weil du auch nicht errettet bist. Weißt du, wenn du treu wärst, wäre dein Haus auch treu. Die würden mitgehen, mitkommen, mitmachen, dabei sein. Diese Predigt ist zu deinem Besten. Auch wenn das Thema schon ist, jetzt versuch wenigstens auf mein Thema zu kommen. Du solltest wenigstens einmal in deinem Leben die Wahrheit gehört haben. Und dies, was dir hilft, nachher weiterzukommen. Aber Gott offenbart sich dem einen ganz persönlich immer wieder. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Weißt du, der Herr tat zu der Gemeinde hinzu, die da gläubig wurden. Verstehst du, du läufst Gottes Arbeit weg, Gottes Werk weg, wenn du sagst, nein, also mit dem Gesindel will ich nichts zu tun haben. Das ist der Abschaum, der letzte Dreck. Weißt du, so haben die Leute geredet. Und die geredet haben, die sind heute nicht mehr da. Ich denke nur an ein paar Personen, die mir so plötzlich einfallen. Der letzte Dreck. Ja, die sind der letzte Dreck jetzt für Gott. Aber nicht die. Nicht die. Der letzte Dreck. Der Herr ist immer noch bei der Arbeit. Der Herr ist, der immer noch die Gemeinde baut. Und die Gemeinde ist noch nicht vollendet. Aber das ist kein Problem für Gott, dass wir noch nicht fix und fertig sind. Wir werden schon von Gott fertig gemacht, Stück für Stück. Eines der Hauptanliegen Satans ist, dir einen unpersönlichen Gott zu vermitteln. Ja, ich suche zu Hause. Mein Altar ist zu Hause. Meine Gebetsstätte ist zu Hause. Nein, Gott hat erwählt die Stätte, wo man ihn anbetet. Du kannst ihn nicht aussuchen. Ja, ich möchte ja lieber nach Samaria da irgendwo hingehen, auf dem Berg Gerizim Gott anbeten. Nein, Gott hat sich gesagt, in Jerusalem. Jetzt, solange das so ist, geht ihr schön brav nach Jerusalem und dort werdet ihr eure Opfer bringen. Und das 3-mal im Jahr, nach Möglichkeit. Der Herr steht vor dir heute, so wie beim Zachäus. Zachäus, ich muss in dein Haus heute einkehren. Und dann ist in diesem Haus wieder vier Teile. Für Gott ist der Einzelne so wichtig. So, wenn ich dran denke, der geht doch dem Saul von Tarsus, rennt danach und sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und das noch auf dem Weg nach Damaskus, wo er gerade noch über die Grenze gehen wollte. Das hat er nicht mehr geschafft. So viele Menschen sind kurz vor der Grenze nach Damaskus. Wäre er in Damaskus gewesen, angekommen, wäre in die Stadt angekommen, hätte Gott nicht mehr an ihm gewirkt. Aber noch, der Herr ist herrlich in den Grenzen Israels. So steht es in der Bibel einmal. Gott wirkt nur in den Grenzen Israels. Und Gott hat am Saul von Tarsus gerade vor den Toren Damaskus gewirkt. In der Sichtweite. Damaskus war von den Golanhöhen in der Sichtweite. Wäre in den Damaskus gewesen, hätte nichts mehr von Gott erfahren. Aber dann hat der Herr gesagt, geh nach Damaskus. Und dort da ist auch eine Gemeinde. Ich bin herrlich auch in der Gemeinde. Und dort werde ich dir die Wahrheit sagen. Und dort die Wahrheit erklären. Nur wer weiß, was der Herr will, was das Beste ist, die Gemeinde. Weißt du, und der Herr arbeitet, die ganzen Briefe des Neuen Testamentes sind an die Gemeinden gerichtet. Thessalonicher, Römer, oder Kolosser, oder Epheser, oder Galater. Sind alles komische Leute gewesen. Aber der Herr hat sie ermahnt. Die Sendschreiben, wenn ich dran denke, ich habe wieder dich. Wo ist die perfekte Gemeinde? Ja, vielleicht Philadelphia, naja. Aber die war eine kleine Gemeinde nur. Das war wieder ein Fehler. Aber nicht so aktiv und so weiter. Weißt du, ist es so wichtig, deine Gaben, die du bekommen hast, deine Gaben, wir bekommen auch, wie heißt das hier, 1. Korinther 12, Vers 7, die Gaben, die wir bekommen, die sind für allgemeinen Nutzen. Das ist die einzige Gabe, die für niemanden ist, nur für dich, ist Zungensprache. Es sei denn, du hast Auslegung. Also, aber alle anderen Gaben sind für allgemeinen Nutzen. Und du hast eine Gabe bekommen, nicht für dich. Nicht, damit du Geld und Kapital draus schlagen kannst. Du hast Gaben bekommen, damit du Jesus verherrlichst und die Gemeinde dienst und die Menschen ermutigst in der Gemeinde und die Menschen aufbaust in der Gemeinde. Deshalb, Gott hat uns Gaben zum allgemeinen Nutzen gegeben. 1. Korinther 12, Vers 7. Ich gehe nochmal zum Hebräerbrief 6. Weißt du, Gott hat etwas Besseres für dich und mich noch auf Lager. Gott hat etwas Besseres. Und das ist die Gemeinde. Und so weiter. Weißt du, Gott will mit dir reden. Und in der Gemeinde will Gott, so wie auf dem Berg der Verklärung, in der Gemeinde will Gott Moses, Elia, Petrus, Jesus und so weiter, alles zusammenbringen. In der Gemeinde will der Herr die extremsten und unmöglichsten Sachen zusammenbringen. Moses war Jahrhunderte, Jahrtausende voraus, Altes und Neues zusammenbringen. Die Gemeinde ist, dass hier der Leib Jesu aufgebaut wird. Aber am Schluss und am Strich zähle ich. Ist Jesus. Ist Jesus. Und am Strich blieb nur noch Jesus übrig. Nicht der Moses und nicht Elia und nicht irgendwie was Großes und Jesus. Was wäre Moses ohne Jesus und Elia ohne Jesus? Was wären die ganzen Märtyrer, die ganzen Mystiker, die ganzen Dogmatiker? Weißt du, wir sind in der Gemeinde und alles unterm Strich zählt Jesus. Die ganzen Liedermacher, die ganzen Musiker, die ganzen Missionare, die ganzen Prediger, die ganzen Poeten, die ganzen Dichter. Was wären sie ohne Jesus? Was wäre, du kannst Gedichte erzählen, aber wenn Jesus nicht da rauskommt, ist alles für die Katz. Ist alles für die Katz. Wir brauchen alles. Wir brauchen Missionare. Wir brauchen Diener Gottes. Wir brauchen Prediger. Aber alles, es geht um Jesus. Und wenn ich predige, ich möchte die Menschen nur zu Jesus bringen und weiter nicht. Das soll der Herr nachher weiter sorgen für sie. Die anderen verschwinden alle. Und Jesus bleibt. Gott gab uns Jesus, das war das Allerbeste, was er hatte. Und mit Jesus kommt alles andere in unserem Leben. Das war die Botschaft von dieser Woche, von diesem ganzen Wochenende. Gott gab uns keine Erzengel und keine Engel und so weiter. Er gab uns die Gabe aller Gaben. Er gab uns Jesus. Und deshalb, wer Jesus hat, ist ein Charismatiker. Ob er im Zungen betet oder nicht, oder Krankenheilung erlebt oder nicht. Jeder, der Jesus hat, ist ein Begabter Gottes. Er hat die Gabe Gottes begriffen. Jeder, der Jesus als seinen Herrn aufnimmt, bekommt als Zugabe den Heiligen Geist. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen Tröster senden, der ewig bei euch bleibt. Jeder, der Jesus aufnimmt. Also, und Jesus dient. Aber du musst deinen Bruder, deine Schwester, du musst mich aufnehmen. Den Geringsten. Den Diener. Mich aufnehmen. Ja, fang an. Weißt du, erst wenn du dich Jesus öffnest, der Gemeinde dich öffnest, den Geschwistern öffnest und aufhörst, dich zu verschließen, zu vermauern und so weiter, weißt du, dann beginnt Gott in dir zu wirken. Dann beginnt er in dir sich zu offenbaren. Dann beginnt er plötzlich der Herr an dir arbeiten und plötzlich sagt er, du könntest nicht das machen, könntest nicht das machen, könntest nicht das machen. Plötzlich wird auf dich zugegangen. Du musst nichts irgendwie machen. Du wirst gebeten, beauftragt von Gott. Aber du wirst von irgendwie durch deine Mitbrüder, Mitschwestern beauftragt. Der Hebräerbrief ist also für die Hebräer geschrieben. Heute, wenn ihr die Stimme Gottes hört, so verstocket eure Herzen nicht. So steht es im Hebräerbrief. Das ist für Christen geschrieben, für Gläubige. Hebräer 10, ganz besonders bei den meisten, die da Dissidenten sind. Der Hebräerbrief wurde also für Menschen geschrieben, die irgendwann mal die Erlösung begriffen hatten und doch nicht recht begriffen haben. Die noch mit dem Alten paktieren und wieder zurückgehen wollen und wieder so wie früher in der katholischen Kirche, im Judentum, mit dem Heidentum. Und so. Gestern war eine Hinduistin da, sagte, ja, Hinduismus, wieder zurückgehen. Ich war Christ und bin wieder in Hinduismus zurückgegangen. Verstehst du? Das ist für solche Leute ist der Hebräerbrief geschrieben. die noch liebäugeln mit Traditionen, welcher Art auch immer, die noch diesseitig orientiert sind, Hebräer vom Jenseits kommen und, gibt's nur Thema für sich, die dabei sind, Jesus zum Gespött zu machen, die, denen Jesus nicht mehr ausreicht, die schwach im Glauben geworden sind. Das ist der Hebräerbrief. Das Bessere haben wir doch, den besseren hohen Priester und. Für die wurde der Hebräerbrief geschrieben, extra. Und es geht allein um dich und nicht um die anderen. Es geht um dich, nicht um die anderen. Hör nicht für die anderen, hör für dich. Und es geht um dich, dass du die Botschaft verstehst. Weißt du, wenn du die Botschaft hörst, geh lieber auf die Knie. Da, wo du stehst und sagst, lieber Gott, erbarm dich meiner, geh nicht vorbei, o Heiland. Geh in die Knie und bitte Gott um Gnade. Weißt du, wie ich schimpfe, ich habe auch gemacht, und ich hab heute Morgen mich bei Simon den Zauberer entschuldigt. Weißt du, da lese ich doch Apostelgeschichte 8 und so weiter. Und ich habe den Simon schon so oft verdammt in meinen Predigten. Aber als ich das heute Morgen gelesen habe, als Gott mir das aufgeschlossen hat, weißt du, als der wollte, der hat nichts Böses getan. Der hat nicht Gott geflucht, der gar nichts. Der wollte nur fürs Geld die Gabe kaufen. Der wollte sich ausbilden, trainieren. Wie kann ich anderen Leuten den Heiligen Geist geben? Der wollte nur mehr den Leuten geben. Er hat schon Zeichen und Wunder getan. Er war getauft. Er war in der Gemeinde, aber der wollte noch mehr. Und da habe ich gelesen, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Und als der Petrus sagt, du Schalk, dann sagt er, guck mal, und das wäre schön, wenn alle Christen das tun würden, wenn sie die Botschaft auch hier von heute Morgen hören, was der Simon der Zauberer getan hat, dass er das sich zu Herzen genommen und so weiter, auch wenn es nicht so schlimm war. Der hat gesagt, oh Petrus, betet für mich, Gemeinde, betet für mich, betet zum Herrn für mich, damit nichts von dem trifft, was du gesagt hast. Hebräer 10, Hebräer 6. Damit nichts auf mich zutreffen möge, dass das an mir vorbeigehen würde, was der gesagt hat. Ältere Texte von dieser Passage, da heißt es, und er hörte nicht auf, heftig zu weinen. Also, er hörte nicht auf, heftig zu weinen. Oh, betet für mich, Geschwister, betet, dass nichts von dem passiert. Dem ist es zu Herzen gegangen und betet für mich. Der hat geweint und hat nicht mehr aufgehört zu weinen. Der hat Buße getan. Umgekehrt ist er. Weißt du, er hat nicht Jesus verraten wie der Judas. Nein. Er wollte nur ein bisschen besser Gott dienen, in eigener Kraft, im eigenen Fleisch. Ich gebe euch Geld, bitte, gebt mir auch die Gabe. Ich möchte, ich tue alles, ich bezahl's. Ich will nicht umsonst. Und weißt du, dann, und du Schalk, weißt du, das, was es auch immer heißt. Simon ist ein Bild für einen reuigen Menschen. Und der nichts Schlimmes will. Der aus der Esoterik kam, der nur versucht im Fleisch Gott zu dienen, der versucht einfach ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen dem lieben Gott nachzuhelfen wollte, wahrscheinlich, das war alles. Apostelgeschichte 8,23. Dein Herz ist voll Bitterkeit und Galle. Dein Herz ist voll von Bitterkeit und Galle. Das hat keiner gesehen. Und die Leute sagen, das ist große Kraft Gottes, was da passiert. Und dein Herz ist voller Bitterkeit und Galle. Und ist interessant, was noch da steht, auch wieder der liebe Petrus. Und der Herr zeigte ihm und Petrus sah im Geist, dass sein Herz noch voller Galle und voller Bitterkeit ist. Weißt du, das muss einem der Herr zeigen. Am besten, er zeigt dir selber und nicht durch andere und nicht durch den Prediger womöglich und nicht von der Kanzel runter. Mein Thema war, dachte ich wenigstens. Gott weiß, was das Beste für dich ist. Vielleicht auch diese Predigt, die Wahrheit über dich. Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Weißt du, ich habe das gesagt, was ich gehört habe von Gott, was mir groß geworden ist heute Morgen in der Vorbereitung. Weißt du, und ich möchte das nur weitergeben. Vielleicht wachst du auf und sagst, oh lieber Gott, ich möchte kein Schauspieler sein. Ich möchte nicht ein religiöser Kauz sein, ein Mitläufer oder was auch immer ist. Gott weiß, was für Medikamente du heute Morgen einnehmen solltest. Gott weiß es. Sein Wissen ist perfekt, völlig, vollkommen und absolut. Gott weiß über uns Bescheid. Ich weiß deine Werke, schreibt er in den Sendschreiben. Und Hagar erlebt Gott einmal in der Wüste. Herr, du weißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und weißt du, Hagar wollte weglaufen, wie manche in der Gemeinde weglaufen wollen, im Reich Gottes, der Sache Jesu weglaufen wollen. Hagar lief vor der Sarah weg und der Herr begegnet ihr. du siehst mich, Herr, du siehst mich. Und was hat sie gemacht? Schön umgedreht und brav zurückgekommen. Du musst vorstellen, wie die Hagar nach Hause kam. Sie steht plötzlich vor der Tür. Jetzt komme ich mit einem dicken Bauch. Ich bleibe jetzt bei dir. Die Hagar hat sich gedemütigt und Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Dem Hochmütigen widersteht er. Eine ältere Dame schrieb dem jungen Isaac Watt einen Spruch irgendwo mal, eine gläubige Frau. Und sie hat nicht gewusst, was sie mit diesem Spruch auslöst. Mein Junge, schrieb sie da irgendwo in so ein Album oder auf einer Karte. Mein Junge, wenn du älter wirst, werden dir die Menschen sagen, dass Gott dich beobachtet, wenn du böse bist, um dich zu bestrafen. Ich möchte nicht, dass du so denkst. Ich möchte nicht und ich möchte auch nicht, dass du so denkst, was du jetzt alles gehört hast. Ich möchte es nicht. Mir ist ein Anliegen, dass du zu Herzen nimmst. Und dann schrieb diese Frau weiter, diese Worte sollen dich viel mehr daran erinnern, dass Gott dich so sehr liebt und dass er seine Augen nicht von dir abwendet. Weißt du, und das genau das ist, warum ich diese Predigt gehalten habe. Ich wollte nicht da irgendwas zusammenstauchen und sagen, jetzt, Leute, wacht auf, endlich mal. Nein, ich möchte, dass du weißt, Gott liebt dich, Gott geht dir nach. Und dieser Isaac Watt wurde später, etwas älter, als er älter wurde, einer der fröhlichen Kinder Gottes, Christen, Jünger Jesu, auch Erfinder, Entdecker. Und Gott konnte ihn gebrauchen. Aber diese Frau sagte, du sollst wissen, dass das, was die Leute sagen, nicht das Endgültige ist, sondern Gott hat Liebe. Gott geht uns nach. Gott verfolgt uns. Wir werden verfolgt von Gott, von der Liebe Gottes. Weißt du, und Gott sucht uns. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Deshalb sagt er, warne. Hesekiel 3 und 36 und so weiter. Rede, ermutige. Und wenn du irgendjemand ermutigen konntest, zurückbringen konntest, dann hast du seine Seele gewonnen. Also mach dir Mühe, vielleicht nimmst du diese CD gleich mit, wenn es so schnell geht oder nicht, und Internet runterladen und gib es den Leuten weiter, die abgekommen sind. Vielleicht gar nicht gewollt, vielleicht sich über etwas geärgert, eine Laus über die Leber gelaufen, vielleicht irgendwas Dummes gehört, etwas Dummes gesehen, etwas Dummes vermutet, ein Gerücht und schon bist du auf die schiefe Bahn gekommen. Ermutige Leute, bei Jesus zu bleiben. Und dann bleiben sie auch in der Gemeinde. Und wenn sie in der Gemeinde bleiben, bleiben sie automatisch auch bei Jesus. Wir hören ein Lied. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Halleluja. Wir wollen einfach uns auch entschieden zu Jesus halten. Das Kreuz steht vor mir, die Welt ist hinter mir. Ich bin entschieden Jesus.